Liebe Menschen da draußen und eure Ohren, euch allen liegt eine neue Folge von Okay Cool vor, und zwar ein Gruß aus dem Steady-Angebot, das wir hier, mein Team und ich, jede Woche am Dienstag und Freitag für euch produzieren, für all jene, die Okay Cool finanziell bei Steady unterstützen. Und das hier ist eine ganz besondere Folge, die ich euch gerne zeigen wollte als Beispiel dafür, was wir so machen, und zwar unter anderem auch Formate neu erfinden und dorthin gucken, wohin nur die wenigsten schauen, nämlich auf die Handbücher der Spielewelten. Und dieser Blick führt uns zuallererst in dieser Folge zum Auftakt dieser Formatneuerfindung in die Welt von Dungeon Siege, ein Rollenspiel, naja, Klassiker aus der 3. bis 4. Reihe. Nichtsdestotrotz aber gibt es viel über dieses Spiel zu erzählen, und das habe ich gemeinsam getan mit Geraldine Hohmann, die ebenfalls zum Okay Cool Team gehört. Ich hoffe, euch gefällt, was euch da vorliegt. Uns hat das eine ganze Menge Spaß gemacht, und wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen wollt und außerdem jeden Dienstag und Freitag mehr von uns hören möchtet, dann folgt doch einfach dem Link in der Folgenbeschreibung. Der führt euch zur Steady-Seite, und da könnt ihr Okay Cool unterstützen. Jederzeit kündbar, unsere Herzen gehören euch, wenn ihr uns eure Ohren schenkt. Vielen Dank, viel Spaß, wir hören uns.
Audacity sagt, ich habe noch Platz für 45 Stunden Aufnahme. Also das
sollte im Rahmen sein, oder?
Gerade so. Ich sag dir sonst nochmal Bescheid.
Bei mir ist noch Platz für 21 Minuten. Wir werden uns in der Mitte also finden. Ist natürlich gelogen. So, also Moment, ich habe hier alles bei mir. So, alles klar. Liebe Menschen da draußen, ich darf euch begrüßen zu einem magischen Moment in der Zeitgeschichte, den ihr jetzt als Zeuge miterleben werdet, und zwar die kleine, wir wollen es bescheiden halten, die kleine Neugeburt eines alten, altvorderen Formats, nämlich Okay Cool Schmökern. Bevor ich irgendwas dazu erzähle, möchte ich gleich zwei, also Sachen sagen, vorstellen, eine Person und ein Gegenstand. Ich fange mit der Person an, und zwar ist es die Mitstreiterin für diese und weitere Folgen, Geraldine Hohmann. Hallo.
Hallo, ich war so gespannt, bin ich die Person oder der Gegenstand?
Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe mich grammatikalisch hier selbst gerade an die Wand gefahren und musste mich da wieder rauswringen.
Ja, hallo, nein, ich freue mich, dass ich aktuell deine Go-To-Frau bin für die neuen und neu aufgelegten Formate.
Oh, richtig, stimmt.
Da bin ich ganz begeistert von, und ich bin so gespannt, um welchen Gegenstand es geht. Ich weiß es selber nicht.
Ja, ich habe es im Vorhallo noch nicht verraten, weil es tatsächlich etwas ist, da wollte ich meine Freude hier live mit dir teilen, und zwar ganz kürzlich erworben einen neuen Schreibtischstuhl.
Oh.
Es ist tatsächlich eine ganz große Freude. Ich erzähle jetzt, glaube ich, zum allerersten Mal in der Welt von Okay Cool davon. Es ist ein ganz normales Modell. Das war nicht besonders teuer oder so. Aber ich habe vorher als kleinen Hintergrund, seit ich in dieser Wohnung wohne, also seit jetzt, um Gottes Willen, eineinhalb Jahren irgendwie so, nee, Quatsch, ein Jahr, um Gottes Willen, ich kann ja gar nicht rechnen. Also seit einem Jahr bin
zwischen
ich,
ein und zehn Jahren.
Genau. Also ich bin hier in dieser Wohnung in meinen 30ern eingezogen und hatte da als Schreibtischstuhl einfach nur so einen Ikea-Stuhl. Und nichts gegen Ikea-Stühle, ne, ist völlig in Ordnung. Ich habe davon einige, aber die sind halt nicht zum Schreibtisch gedacht, wo du stundenlang da irgendwie deinen Arsch reindrückst. Und ich habe mich damit arrangiert. Das ist eine Eigenschaft, die mir zu eigen ist. Ich kann mich mit so Missständen, was so meine eigene Einrichtung angeht, ganz lange arrangieren. Und irgendwann aber geht's nicht mehr. Und dann legt sich so in mir ein Kippschalter der Bedürfnisse um. Und ich merke erstmal, was für ein Scheiß ich hier gerade anstelle. Habe mit fliegender Hand in einen Versandhandel meiner Wahl das Wort Schreibtischstuhl eingegeben. Habe den allerersten genommen, der eine schöne Farbe hat. Ich trage jetzt unter mir Himmelblau. Und habe mir den gekauft. Und der war auch nicht so teuer, wie gesagt. Dann kam der hier an und ich stellte erst beim Auspacken einige Features fest, die mir vorher gar nicht klar waren. Die Sitzfläche ist doppelt gepolstert, völlig abgefahren. Könnte auch Standard sein, wer weiß das schon. Und jetzt kommt der Knaller. Das ist ein Stuhl, der eine echte Lehne hat. Mein vorheriger Stuhl ging mir ungefähr bis zur Hüfte hinten. Es war immer sehr unbequem, aber ich dachte, naja, man muss die Maloche ja auch merken. Aber jetzt, ich sitz hier, wie wenn du nach 4 Stunden Monopoly fast das ganze Geld bei dir hast, wie so ein Großgrundbesitzer. Und ich muss sagen, und das meine ich ganz ernst, Geraldine, man spricht und arbeitet anders. Wirklich, es ist so bequem, und ich sitze jetzt auch durch eine festgestellte Rückenlehnenposition auch sehr viel aufrechter vorm Mikrofon. Ich find's abgefahren. Abgefahren.
Doch, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ja auch, ich manchmal auch notgedrungen lebe ich einfach auch sehr lang mit Einrichtungsmissständen bei mir. Ja. Gerade ergonomische Missstände ist sowas, was ich halt ignoriere, bis ich sterbe im Grunde. Aber ich habe auch so stuhlmäßig habe ich an meinem Schreibtisch auch schon einiges mitgemacht. Also von Balkonklappstuhl als Übergangsphase.
Um Gottes Willen.
Ja, ganz, ganz schlimme Zeit, ganz schlimme Zeit. Über einen wirklich komplett kaputten, 10 Jahre alten Gaming-Drehstuhl, wo das Polster gefehlt hat und jedes Mal dir der Rücken gebrochen ist, wenn du dich draufgesetzt hast. Und natürlich der Klassiker, ich weiß nicht, ob du das auch in deiner Kindheit hattest, diese klassischen Kinder-Polster-Drehstühle mit so kitschigen Motiven drauf, mit so Pferden und Delfinen und Löwen und sowas. Ja. Ganz toll. Habe ich auch alles mitgemacht.
Was hast du denn jetzt?
Jetzt habe ich so einen richtig schönen, mittlerweile ergonomischen, nicht mal wirklich Gaming-Stuhl, sondern wirklich so einen ergonomischen Arbeitsstuhl. So für Leute, die dann doch langsam in einer anderen Lebensphase ankommen, wo sie merken, ja doch, ich habe einen Rücken, mein Rücken hat Bedürfnisse und vielleicht ist das doch wichtiger, als einen Gaming-Stuhl zu haben. Es ist einfach nur ein ergonomischer Stuhl.
Ja, das war mir auch wichtig. Letztes Wort dazu, liebe Leute da draußen, es geht gleich weiter. Es war mir auch wichtig, keinen Gaming-Stuhl hier reinzustellen, weil, ne, also wie sage ich, ist nicht mein ästhetischer Geschmack einfach und zumal auch deswegen, weil mein Grundriss mir das nicht erlauben würde, den irgendwo zu verstecken, weil mein Arbeitsbereich ist Teil des Wohnzimmers und ich will hier keinen Gaming-Stuhl drin stehen haben. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich jetzt so einen schönen, seniorigen, himmelblauen Stuhl und fühle mich auf dem sehr wohl, wenn ich jetzt folgende Dinge sage, boah, diese Brücke habe ich mit meinem kompletten Bizeps gebaut. Gänsehaut. Dieses Format hier hat einen neuen Spin bekommen. So, jetzt sind wir mittendrin im Thema. Da muss ich kurz ausholen, Geraldine, für die Leute da draußen, und zwar folgendes. Vielleicht haben es manche nämlich nicht auf dem Schirm. Ende letzten Jahres war das, also Ende 2024, gab es eine kleine, große Jahresrückschau-Feedback-Umfrage. Das Wort habe ich mir selbst ausgedacht. Und da ging es darum, dass ihr da draußen abstimmen konntet über ganz viele unterschiedliche Formate hier bei OrkelCool, wie die euch gefallen, was ihr so davon haltet. Und habt dann am Ende eine große Auswertung eingesprochen. Die könnt ihr euch da draußen auch immer noch anhören. Und in dieser Auswertung kam unter anderem zutage, dass das Format OrkelCool Schmölkert zwar gemocht wird, aber so war das insgesamte Feedback, dem Ganzen, ich sag mal, so eine Art Fokus fehlt, ein roter Faden. Denn in der Vergangenheit war OrkelCool Schmölkert ein Format, das sich darum drehte, mit Menschen zu sprechen über alles Mögliche, was die Spielkultur so an Texten produziert. Also von Packungsrückseiten von Spielen bis hin zu Steam-Store-Beschreibungen oder auch Sammelbänden und so ein Kram. Und ich kann nachvollziehen, dass da einige Leute gesagt haben, du, wäre reizvoller, wenn da irgendwie ein roter Faden drin ist. Und dann habe ich mich zurückbegeben in meinen höchsten Ideenturm, habe nachgedacht und komme jetzt mit einer Idee raus, die ich dann auch Geraldine vorgestellt habe. Und die sagte, ja, naja, okay. und die möchte ich hier mit euch teilen. Und zwar ist jetzt, ich sag fast, mein Vorschlag an die Welt da draußen und meine Idee gewesen. Wir fokussieren OrkelCool Schmölkert auf einen ganz besonderen Bereich der Spielekultur, einen Bereich, der in meinen Augen nie die Liebe bekommen hat bei der journalistischen Aufarbeitung, die er eigentlich verdienen würde und der außerdem heute auch noch vom Aussterben bedroht ist, und zwar Handbücher. Wir wollen hier in Zukunft uns ganz besondere, aus welchen Gründen auch immer, Handbücher zu irgendwelchen Spielen angucken, durchblättern und darüber sprechen, was macht dieses Handbuch einzigartig, besonders, was finden wir richtig doof, was finden wir richtig toll, und dann vielleicht noch begleitet links und rechts von kleinen Ausflügen in die Welt des jeweiligen Spiels, was uns so dazu einfällt oder uns vor die Rechercheflinte gelaufen ist. Das ist die Idee. Ich bin begeistert und habe Geraldine direkt ein Spiel aufgedrückt. Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie enthusiastisch du warst, aber ich glaube nicht so sehr.
Ja. Um meine Reaktion nochmal detailgetreuer wiederzugeben. Du hast mir erzählt von der Idee mit Handbüchern und da hattest du mich total, hab ich gedacht, ja, Handbücher, mega. Habe ich auch schon überlegt, weil Handbücher, ganz, ganz tolle, vergessene Kunst, fast vergessene Kunst. Ja. Ich habe noch ganz viele tolle Handbücher, nicht nur Handbücher, auch Lösungsbücher. Ganz großer Fan von Lösungsbüchern immer gewesen. Hab direkt richtig viele tolle Ideen gehabt, hab gedacht, ja, Dom, Handbücherformat, mega geil. Und dann hast du gesagt, ey, wie wär's? Erste Folge Geraldine, Dungeon Siege. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja,
Ja.
Okay.
Das ist, da muss ich gestehen, da habe ich entgegen aller wirtschaftlichen Schleue, sage ich mal, entgegen aller marktstrategischen, klugen Gedanken, die ich hätte haben können, einfach, ich sage es mal romantisch, nach dem Herz gehandelt. Es ist wirklich so schlimm, ich habe hier in diesem Moment zu meiner Rechten auf dem großen Schreibtisch liegen die Handbücher zu Age of Empires 2 und zu Empire Earth, zwei Titel, die da draußen, glaube ich, sehr viel bekannter und auch beliebter sind als Dungeon Siege, aber dann sagt die mir, Geraldine, weißt du, ich muss dem Herzen folgen. Ich möchte mal wieder über dieses Spiel sprechen und das ist, wäre so schön, weil ich auch damals viel Zeit mit diesem Handbuch verbracht habe, diese Neuerfindung des Formats mit Dungeon Siege einzuleiten. Und ich bin ganz froh, dass du mich auf diese Reise begleitest und wir können es ja sogar noch toll verpacken, indem wir sagen, heute kommen zwei einzigartige Perspektiven zusammen. Einer, der dieses ganze Spiel so richtig dolle verfolgt hat damals und eine Person, ich sag mal, die so leidig interessiert, auch im Raum rumsteht.
Ja, guck mal, so verkaufe ich das auch immer, wenn ich so Podcasts moderiere, wo Leute dabei sind, die ein Spiel nicht mögen oder gar nicht gespielt haben, dann beschreibe ich das auch immer so blumig, das ist schön. Ja, absolut. Ich bin aber auch der Meinung, dass ich das dir gerne schuldig bin.
Ja.
Nachdem du, ja.
Egal, wie das weitergeht, du warst es mir schuldig. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus möchtest, ehrlich gesagt.
Ja, da würde mir einiges einfallen. Nee, aber nachdem du für unser anderes fantastisches neues Format, Okay, cool, taucht ab, jetzt mittlerweile schon dir so ein bisschen was angetan hast, nämlich namentlich zum einen die Sims 2 für den Nintendo DS nicht gespielt auf dem Nintendo DS. Darauf gehen wir aus rechtlichen Gründen nicht näher ein.
Ja.
Nachdem du dir das angetan hast und ein browserbasiertes Text-Rollenspiel-Adventure angetan hast und dir just in diesem Moment etwas noch Geheimes antust, was auch wirklich eine ganz eigene Geschichte ist, dachte ich mir, ja komm, das bisschen Dungeon Siege, das hast du dir jetzt auch verdient.
Ich freue mich. Das ist wirklich ein kleines Küchlein, das du mir hingestellt hast. Ich freue mich sehr. Kann ich auch direkt bei der Gelegenheit mal verraten an die Leute da draußen, was euch da draußen jetzt so erwartet. Also wir haben uns überlegt Folgendes. Zu Beginn werde ich vor allem mein kleines Schulklassenreferat hier halten, in dem ich so ein bisschen was rausrecherchiert habe, was so die historische Einordnung von diesem Spiel angeht, für alle, die gar keine Ahnung haben, was es jetzt eigentlich damit auf sich hat. Und dann nähern wir uns so ganz allmählich und jetzt die großen Anführungszeichen uns der Faszination Dungeon Siege. Da werden wir noch mal ein bisschen tiefer reintauchen, wie wir zu diesem Spiel eigentlich stehen und warum. Und dann blättern wir im Handbuch. Wir haben uns das Handbuch online gesichert, sage ich mal, und uns dieses Handbuch im quasi original digitalisiert angesehen und uns dann jeweils überlegt, Mensch, was sind denn so Dinge, die springen uns ins Auge, die halten wir für besprechenswert. Ich werde dieses Online-Handbuch verlinken in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann quasi mitblättern. Ich will auch versuchen, und jetzt, das liegt in den Händen der Technikgötter, da bin ich nur eingeschränkt verantwortlich für. Ich möchte auch gerne Kapitelbilder einblenden. Aber ne, ich gebe alles von meiner Seite aus. Wenn ihr dann in den Momenten auf euer Handy schaut und dann guckt euch in der Spiegelung nur euer trauriges Gesicht an, wisst ihr, er hat's versucht, aber es hat nicht geklappt. Warum auch immer. So, wissen wir Bescheid.
Ja, ich meine, nachdem ich will dich ja jetzt gar nicht in die Pfanne hauen oder so, aber nachdem ich neulich live dabei war, bei deinen, also wirklich mitunter spannenden Wegen auch, die du gehst, um technische Probleme zu lösen, bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Oh Gott, worauf spielst du an? Habe ich völlig vergessen.
Na, auf unser letztes Gespräch, basierend auf der Sache, die du dir gerade antust für Okay, cool, taucht ab.
Richtig, ja, da könnt ihr euch auch was freuen, Leute. Okay, cool, taucht ab, das nächste wird uns auch wieder an den Rande der kriminalen Energien ranführen.
Ja, war aber auch ein bisschen meine Schuld, also naja, aber da kommen wir noch zu.
Ja. Na gut, dann tauchen wir doch mal rein und ab, und zwar ins Jahr 2002, denn 2002 ist Dungeon Siege erschienen, ein, ich umschreibe es mal, Fantasy-Action-Rollenspiel, gespielt aus der isometrischen Perspektive, schön 3D, es gibt Echtzeitkämpfe, aber die kann man jederzeit pausieren und uns dann angucken, wie cool da irgendwelche Pfeile durch die Luft gerade fliegen oder irgendwelche Schwerter ausgeholt werden. Es ist in der großen Riege der Rollenspiele eher auf der Seite eines Diablo zu verorten, als auf einem Baldur's Gate Parteichen. Was ich damit meine ist, es ist eines der Spiele, das auch erklärtermaßen, dazu komme ich gleich, eher das schnellere Spiel belohnen möchte. Man soll schnell reinstarten, jetzt nicht ewig vollgequatscht werden von irgendwelchen Leuten in Tavernen. Nein, nein, man soll rein, dann soll es auch direkt losgehen und dann steht die Action, Action, Action im Vordergrund. Und verantwortlich für diesen Pitch, sage ich mal, ist ein Entwicklerstudio, das damals ganz frisch gegründet war, nämlich Gas Powered Games. Die wurden 1998 gegründet, haben dann 4 Jahre lang etwa so zwischen 30 und 40 Personen überliefert, an diesem Spiel gearbeitet und dann ist das Ding erschienen. Chefdesigner und auch einer der wichtigsten Köpfe von Gas Powered Games war Chris Taylor. Der ist eine Persönlichkeit, die man durchaus kennen kann, vor allem Anfang der 2000er, denn ich habe nachgelesen, zu meinem eigenen Erstaunen, wurde er damals in die Top 30 der einflussreichsten Persönlichkeiten der Spielebranche des Jahres 2002 gewählt von GameSpy, war damals auch zu dem Zeitpunkt Anfang der 2000er bekannt, vor allem durch seine Arbeit an einem Spiel namens Total Annihilation. Ich wusste, dass das passiert. Totale Annihilation. Ach, im Deutschen ist es genauso schwer. Total Annihilation. Ohne Witz, ich krieg das jetzt hin. Total, ich hab's ganz groß hier vor mir und ich bin nüchtern, möchte ich bitte dazugeben.
Es klingt gerade ein bisschen, als würdest du jodeln.
Annihilation. Holy shit, ey. So, 1997 kam das raus, fanden ganz viele Leute toll, habe ich niemals gespielt. Und später nach Dungeon Siege hat er noch Supreme Commander gemacht, 2007. Auch das kennt man offenbar, ist auch an mir vorbeigegangen. Und heute, Chris Taylor spielt eigentlich kaum noch eine Rolle. Es gibt ein Spiel, an dem er gerade arbeitet, wieder so ein Strategiespiel-Ding, aber da gibt's schon seit 3 Jahren oder was kein neues Update. Also der ist so ein bisschen verschwunden. Er war aber damals noch eine angesagte Person und er war, wie gesagt, der Chefausdenker von diesem Spiel, Dungeon Siege, und wurde begleitet von einer Person, die man heute tatsächlich noch kennt in der Branche, und zwar von dem Komponisten, der für den Soundtrack von Dungeon Siege verantwortlich war, nämlich Jeremy Soule. So, und Jeremy Soule, den kennt man, der hat, ja okay, dieses Total Annihilation damals mit vertont, aber vor allem auch, Geraldine, halt dich fest, Morrowind, Neverwinter Nights, Knights of the Old Republic, Star Wars, Company of Heroes, Skyrim und so weiter und so fort. Also ein absoluter Promi, was Soundtracks angeht. Und leider, das möchte ich nicht unverschwiegen lassen, auch eine Person, die sich einigen sehr unschönen Vorwürfen erwehren musste. Und zwar 2019 stand im Raum, dass er sexuell belästigt haben soll, die Game Designerin Natalie Lawhead und die Sängerin Errol Lee Brighton. Meines Wissens, ich habe die Sache mal nachrecherchiert, wurde das nie juristisch aufarbeitet. Da gab es dann keine Prozesse, die zu irgendwas geführt haben, aber diese Vorwürfe standen eben im Raum. Er hat daraufhin eine ganze Zeit lang seine Social Media Präsenz zurückgefahren, aber das möchte ich nicht unerwähnt lassen, das umgibt diese Person auch. Jeremy Soule, Geraldine, wenn du das hörst, jetzt mal unabhängig von diesen Vorwürfen, was er als Portfolio so hat, ist alleine das etwas, wo du denkst, so Mensch, das macht dich neugierig auf das Spiel selbst?
Ja, schon. Ich habe lustigerweise gerade vor einer Weile mal auch mit Leuten über ihn gesprochen und über seine Arbeit. Auch in dem Kontext, dass man so gesagt hat, es ist ein bisschen frustriert, dass man das jetzt nicht mehr so genießen kann irgendwie. Ich meine, das ist natürlich, es geht dann immer jedem anders. Bei mir ist es in dem Fall so, dass ich schon jetzt immer so denke, naja.
Steht halt so im Raum, ne? Ich tue mich auch schwer, sowas dann wieder auszublenden.
Ja, manchmal schon. Aber ich habe über seine Arbeit gerade neulich mit Leuten drüber geredet, weil er ja vor allem im Elder Scrolls-Kontext wahrscheinlich sehr, sehr bekannt ist hauptsächlich und da schon eigentlich wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Also ja, grundsätzlich, man kann es ja immer nicht so ganz isolieren, aber grundsätzlich wäre ich zumindest gespannt auf die Musik, ja.
Ja, und die kann ich tatsächlich verraten, ist ein ganz tolles Stück Musikware, vor allem das Main-Theme ist ein ganz wundervolles und ich würde vorschlagen, wir können es uns sogar mal ganz kurz anhören. Von der Musik ab gibt's noch, apropos ab, zwei Abzweigungen, sage ich mal, was dieses Franchise nach dem Release 2002 genommen hat. Es erschienen nämlich zum einen noch zwei weitere Folgespiele. Ich lasse die DLCs und den Kram jetzt mal raus. Dungeon Siege 2 erschien 2005 und Dungeon Siege 3 erschien 2011. Wie gesagt, drumherum noch ein paar DLCs und Add-ons. Und dann aber die andere Abzweigung, da wird es so ein bisschen kurioser. Es gab 2006 noch ein PlayStation Portable Game, okay. Und jetzt kommt der große Knaller. Außerdem ein Kinofilm, viele werden es da draußen wahrscheinlich wissen, einige auch nicht, von Uwe Boll mit dem Originaltitel In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Ein Film, der ganz lose, ich habe den mal gesehen für einen Podcast, ganz lose wirklich orientiert ist an der Welt von Dungeon Siege und der ganzen Lore und dem Kram. Aber jetzt kaum sonst was damit gemein hat, auch wirklich keine guten Filme. Und was mich völlig schockiert hat, es gab dann sogar nochmal zwei Direct-to-VHS- und DVD-Nachfolger zu diesem In the Name of the King. Also davon habe ich dann gar keine Ahnung mehr. Was weiß ich, was da nochmal passiert, aber das möchte ich nicht verschwiegen haben. Hast du den Film gesehen, den Uwe Boll? Ich möchte fast sagen, Klassiker?
Nein, habe ich nicht. Ich bin immer noch unsicher, ob Uwe Boll-Filme mir vielleicht das Gleiche geben können, wie The Room mir zum Beispiel gibt, weil ich mag ja eigentlich schlechte Filme sehr gern. Ich muss das aber noch für mich erforschen. Habe ich bisher noch nicht. Ich habe aber natürlich auch daran gedacht und dachte, aha, das ist doch Dungeon Siege. Du willst also über diesen Uwe Boll-Film reden. Und habe ich mir natürlich das Handbuch aus der DVD runtergeladen und angeguckt. Nein, ich habe aber tatsächlich noch mal geschaut, wie der eigentlich ankam. Und lustigerweise scheint das einer, und ich zitiere tatsächlich eine Review, einer der besseren Uwe Boll-Filme zu sein, was auch immer das heißt.
Ja.
Und die DVD war auch sehr gut bewertet, weil es anscheinend keine Tonbildaussetzer gab. Also alles top.
Klasse. The bar is on the ground und so weiter. Ja, sehr gut. Ja, apropos erforschen, jetzt können wir mal gemeinsam erforschen, was eigentlich mit dir los war und ist, dass du meines Wissens dieses Spiel weder damals noch heute so wirklich gespielt hast. Weil Leute, die dich jetzt kennen und deine Interessenschwerpunkte, werden sich, finde ich, schon zu Recht fragen, warum ist das eigentlich an dir vorbeigesprungen? Weil es ist ja, wie gesagt, es ist ein Rollenspiel, es ist ein Fantasy-Rollenspiel. Es ist eines, wo immerhin auch der spätere Skyrim-Komponist mitgemacht hat. Es ist auch eines, kann man auch schon vorwegnehmen, dass damals, 2002, nicht nur ziemlich gute Kritiken bekommen hat, sondern auch kommerziell ziemlich erfolgreich war. Es gibt einen Grund, dass es diese Ableger später dann gab. Die waren dann leider nicht mehr ganz so dolle. Was war da los? Also vielleicht können wir da anfangen, 2002, wo warst du da im Leben und warum fand dort nicht Dungeon Siege statt?
2002, ey, da fragst du mich Sachen. Wahrscheinlich habe ich 2002, war wahrscheinlich gerade meine Pharao-Phase oder so.
Ah.
Also das war ja noch, waren ja wirklich die relativ frühen Anfänge meiner PC-Spielkarriere. Also als ich gerade groß genug war, auf einem Stuhl zu sitzen vor einem PC und eine Maus zu bedienen. Und ich glaube, da haben andere Sachen stattgefunden. Aber auch danach muss ich sagen, es ist ja nun, korrigier mich, aber es ist ja nun doch eher ein Diablo-artiges Action-Rollenspiel als alles andere. Und mein Interesse für dieses Genre privat, sage ich mal, ist kompakt. Es ist ein sehr kompaktes Interesse, es ist ein kleines, süßes Taschenformat-Interesse, wie so kleine, diese Mini-Radiergummis, weißt du, oder so ganz kleine Bleistifte, Dinge, die halt ein bisschen kleiner sind als normal.
Ich verstehe erschreckenderweise genau, was du meinst. Ich würde gerne verwirrt sein, aber ich verstehe, was du sagst.
Wie schön.
Aber nochmal nachgefragt dazu, auch generell diese Sache mit dem kompakte Interesse an Diablo-artigen Rollenspielen. Warum eigentlich? Kannst du das noch begründen oder ist es einfach so eine Geschmackssache?
Ja, ist einfach eine Geschmackssache. Ja. Ich meine, ich habe mich immer beruflich dafür interessiert. Ich habe ja auch sehr viel in den letzten Jahren natürlich über Diablo gesprochen, gepodcastet, geschrieben und so. Aber tatsächlich jetzt, wenn ich mal ganz losgelöst halt an einem Abend mal da sitze und mich dafür interessiere oder mich halt frage, was ich machen und spielen möchte, dann ist die Antwort nie Diablo. Das ist einfach, keine Ahnung. Ich glaube, kennst du jemanden oder glaubst du, dass das realistisch ist, mal anders gefragt, dass tatsächlich jemand alle Genres voll abfeiert? Ich glaube, man hat immer so, einfach ein paar Genres, wo man dann einfach keine Begeisterung mehr übrig hatte, weil man hat sie schon halt in andere Sachen reingeskillt, so ein bisschen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, nochmal für die Dungeon Siege-Verteidigung und um das auch gleichzeitig nochmal so ein bisschen zu illustrieren, das stimmt schon. Ich meine, sagen ja auch die Entwickler von damals selbst noch in alten Interviews, die ich gefunden habe, ja, die Orientierung war eher ein Diablo als ein Baldur's Gate. Aber wenn man es mal tatsächlich spielt, darf man das sich auf gar keinen Fall vorstellen, wie ein Diablo, womöglich sogar, wie man es heute sieht, also diese Hochgeschwindigkeitsklickerei und das ständige Einsammeln neuer Gegenstände, so ist das tatsächlich gar nicht. Es ist in der Hinsicht eigentlich sogar ein recht langsames Spiel, weil man nur selten in so riesige, wirklich Gegner-Mobs reinkommt. Es ist stattdessen wirklich so ein, man läuft recht lange. Ich habe es jetzt auch nochmal frisch gespielt für diese Aufnahme hier, um mir das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Man läuft recht lange, fast so spaziergangartig durch Dungeons, durch Wälder, über Klippen und all so ein Kram. Und immer mal wieder hörst du dann so ein Grummeln aus dem Hintergrund und dann gibt es so eine kleine Gruppe oder auch nur einzelne Gegner, die jetzt quasi auf dich aufmerksam geworden sind und auf dich zustürmen. Und dann fängt deine Figur und auch die Begleiterinnen und Begleiter an, automatisch die anzugreifen. Dann kannst du da noch mit einer Pausetaste unterstützt deine besonderen Fähigkeiten auswählen, die dir ausspielen sollen. Weiß ich nicht, einen besonders starken Schuss oder irgendeinen Zauberspruch. Und dann, ehrlich gesagt, guckst du mehr oder weniger zu, wie die Gruppe sich um die Gegner kümmert. Also es ist tatsächlich eine, finde ich, eher entschleunigte Spielerfahrung. Aber was ich oft gelesen habe in den Rezensionen, was diese Diablo-Vergleiche anging, war, dass hier gemeint wurde, das Spiel hätte genau deswegen nicht so diese Tiefe, die man sich erhoffen würde von einem Rollenspiel damals zumindest. Also ganz oft habe ich gelesen, dass die Testerinnen und Tester vor dem Bildschirm saßen und mehr und weniger zugesehen haben, wie die Gruppe die Gegner weghaut. Man brauchte da kein großes taktisches Verständnis und man brauchte auch nicht das schnelle, reaktive Geschick irgendwie, möglichst da auszuweichen, vor und zurück zu gehen. Nö, man kann mehr oder weniger Rechtsklick drauf und zugucken, was passiert. Und da muss ich aber auch sagen, ich finde das gar nicht schlecht. Also das, finde ich, muss auch einen Platz in der Spielewelt haben. Ich verstehe aber auch, dass das in der Testerlandschaft von 2002 eher einen Malus war als ein Vorteil. Aber kannst du mir da folgen? Also diese Art von Spiel, kannst du diese Faszination zumindest auch theoretisch sehen, dass man einfach auch gerne zuguckt, wie so eine Art interaktiver Fotomodus, wie so die eigene Gruppe da sich gegen so einen Drachen reinwirft?
Doch schon. Ich glaube, ich kann mir das vorstellen. Ich denke, wenn ich irgendwie früher den Zugang dazu gehabt hätte, also wenn ich durch Zufall einfach damals nicht Pharao, sondern Dungeon Seeds gespielt hätte, kann es auch gut sein, dass ich mich da dann mehr drin verliebt hätte. Aber ich meine, was war für dich denn so der ultimative Funke, dass du sagst, das ist halt immer noch so ein Herzensthema von dir, dass du da jetzt extra ein neues Format erfunden hast, damit du mich endlich dazu bringst, über Dungeon Siege zu reden. Nein, was war es, was sich da so in dein Herz geschlichen
ja,
hat?
Ja, gut, dass du fragst, weil die Gedanken habe ich mir auch wirklich gemacht. Wie rechtfertige ich eigentlich jetzt ständig auch von diesem Spiel zu sprechen? Was hat es damit auf sich? Es gibt dafür zwei Gründe. Einer hat was mit persönlicher Erfahrung und Nostalgie zu tun. Und der andere ist aber eine knallharte, hoffentlich nachvollziehbare Beobachtung in der Spielwelt selbst, die bis heute an Wirkung nichts eingebüßt hat. Ich fange mal beim Persönlichen an. Ist eigentlich ganz einfach. Als das Spiel rauskam, war ich, Mathe, 13 wahrscheinlich, irgendwie so, also Anfang Teenager, und saß in einem benachbarten Städtchen meines Heimatdorfes im Wartezimmer meines Kieferorthopäden und hatte dort, wenn nicht sogar die erste oder eine der frühen Behandlungsstunden für die feste Zahnspange. Und dementsprechend nervös war ich auch, was da jetzt mit mir wohl passieren wird. Und um mich abzulenken, griff ich auf den Zeitschriftenstapel vor mir in diesem Wartezimmer. Meine Frau Mama saß neben mir und beobachtete diesen Griff und langte zuverlässig vorbei an allen Brigittes und Frau im Bild und was auch immer zur GameStar. Und da war damals eine Preview drin, eine Vorschau zu Dungeon Siege. Und ich habe die aufgeblättert und ehrlich gesagt, ich habe das immer noch, wenn ich zeichnen könnte, könnte ich es dir aufmalen, genau vor Augen, wo ich in dem Wartezimmer saß, wie die Preview-Seiten aussahen. Das hat sich eingebrannt. Und diese richtig schönen, großformatigen Screenshots zu sehen, die Figuren mit Flammenschwertern und Zauberstäben und Bogenschützen und orkartigen Gegnern und Dungeons und sowas zeigen, das hat mich so begeistert, bevor ich damals überhaupt wusste, dass ich so einen Hang zu dieser Art von Rollenspiel habe. Das ist mir erhalten geblieben. Und dann, als das Spiel wirklich auch erschienen ist, habe ich es mir gekauft, nur weil ich diese Screenshots und diese Überschriften auch so toll fand, die sich um dieses Spiel drehten. Den genauen Text, weiß gar nicht, ob ich den so aufmerksam gelesen habe, aber die Bilder waren toll. Also das war quasi der Grund, warum ich da reinkam. Deswegen verbindet mich damit schon so eine super subjektive, nostalgische Verbindung, Beziehung. Aber jetzt kommt's. Es gibt noch was, was mir hilft, auch über den Zahn der Zeit hinaus eine große Faszination an diesem Spiel aufrechtzuerhalten. Und zwar die Atmosphäre der Spielwelt selbst. Ich weiß nicht, hast du dir mal irgendwie so ein Gameplay-Fitzelchen oder irgendwie so einen kurzen Ausschnitt mal angeguckt von diesem Spiel?
Klar.
Ist dir da was aufgefallen? Also es ist schwer jetzt, weil das so eine kleine Detailbeobachtung ist, aber ist da irgendwas hängen geblieben oder fiel es dir da schwer jetzt beim Angucken da, ich sag mal, was Besonderes auf deinen Zettel wandern zu lassen, auf deinen Notizzettel?
Fühlt sich an wie eine Trickfrage gerade, aber ich bin gedanklich auch gerade noch mit dir im Kieferorthopädie-Zimmer, da muss ich gerade noch mal kurz auch drauf eingehen. Bitte. Weil ich das eine ganz charmante Erzählung gerade von dir finde. Das kann ich nämlich sehr nachvollziehen. Sowohl den Kieferorthopädenbesuch als auch die unfassbare, dass das Feuer, was man manchmal empfinden konnte als Kind, als Jugendlicher, wenn man Sachen in einem Heft gesehen hat, also insbesondere Spiele. Ich hatte das früher auch schon mit Spielzeugen generell, irgendwelche coolen Figuren oder Sets, Lego-Sets oder so, wenn die dann früher in so Magazinen abgedruckt waren und das irgendwie was Hochwertiges hatte, da sind wir dann auch schon beim Thema Hefte, da konnte ich mich unfassbar für begeistern. Videospiele dann auch genau das Gleiche. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich habe auch Spielehistorie, die ich mit Kieferorthopädie verbinde.
Oh!
Weil Kieferorthopäde damals auch so zwei Konsolen aufgebaut hatte im Wartezimmer.
Shit, geil!
Ja, und ich weiß, auf der einen Konsole lief immer Tekken. Ich habe immer Tekken gespielt im Wartezimmer. Und auf der anderen lief, und ich weiß bis heute nicht, was es war, irgendein Spiel mit Dinosauriern. Es war nicht Dino Crisis.
Oh, aber Dinos, die sich bekämpfen, wie im Tekken-Stil?
Irgendwie sowas, ja.
Da klingelt doch was.
Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es nie richtig verifizieren können. Wenn ich jetzt ein Video davon sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen können, ja, das ist es. Aber ich habe es bisher nicht gefunden.
Wenn du ganz kurz innehältst, Geraldine, lass uns mal ganz kurz lauschen. Da draußen schreien jetzt mindestens 25 Leute, die noch mal 10 Jahre älter sind als wir, den Titel des Spiels in ihr Handy. Aber wir können es nicht hören. Wir werden weiter rätseln.
Ich hab's gerade gehört. Das ist es. Das, was ihr gerade gesagt habt, das war es wahrscheinlich.
Verrätst du mir auch?
Ich sag's dir nachher im Vertrauen.
Achso, im Vertrauen, alles klar. Ja, also das ist ja toll. Ja, genau. Und das sind so Orte, ne, wo du auch emotional gefordert bist. Kieferorthopäde, Wartezimmer. Da, glaube ich, öffnet sich der Geist und ist bereit für irgendeine Art von Ablenkung. Und die wird dann aber auch richtig dolle eingespeichert im Langzeitgedächtnis. So kann ich mir das erklären.
Ja, absolut. Ja. Aber jetzt, ich wollte gar nicht ablenken von der Atmosphäre. Bitte, bitte erleuchte mich, was die besondere Atmosphäre für dich
ist. Ist auch eine schwierige Frage, weil ich ehrlich gesagt noch nicht mal ganz genau weiß, ob man das so nachvollziehen kann vom draußen drauf schauen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, da lasse ich mich nicht irgendwie in Frage stellen von Leuten da draußen, von den Skeptikern. Es ist immer noch etwas, was man bis heute in der Spielwelt nachvollziehen kann. Ich habe extra nochmal nachgesehen. Und zwar folgendes. Die einzigartige, und das Wort benutze ich nicht oft, aber in dem Fall wirklich bewusst, einzigartige Stimmung, die in dieser Spielwelt von Dungeon Siege 1 herrscht. Und das möchte ich ganz kurz erklären, weil das ist vielleicht sogar auch interessant dann, wenn wir uns das Handbuch angucken. In dieser Welt ist es so, wir haben schon gesagt, es ist eine Fantasy-Rollenspielwelt. Es spielt alles im Königreich Eb. EHB. Und dieses Königreich ist so, wie man sich so ein Menschenkönigreich in so Fantasy-Welten vorstellen kann. Ne? Es gab mal eine graue Vorzeit vor vielen hundert Jahren, da gab es viele Konflikte zwischen so Kriegsfürsten und Barbaren und so ein Kram. Und irgendwann gab es dann eine Königsfamilie, die ging mit starken Armen und noch stärkere Militär dann da rein, hat gesagt, so Leute, reißt euch mal zusammen, wir machen jetzt hier ein Königreich und ich bin der Chef. So, haben alle gesagt, jawohl, juche. Und dann wurde dieses Königreich gegründet und seitdem, ne, goldene Zeiten. Immer mal wieder Aufstände, kleinere Problemchen, aber nichts, was das Königreich hätte ins Wanken bringen können. Und zum Spielbeginn aber, und das ist schon spannend, kommt es zu einer wirklichen Katastrophe. Und zwar tauchen die sogenannten Krux auf. Die kann man sich wirklich vorstellen, da kommen wir später nochmal drauf, weil die auch im Handbuch eine Rolle spielen. Die kann man sich vorstellen wie so eine Art Ork. So eine Art Ork-Kultur überfällt das Königreich an mehreren Punkten gleichzeitig und quasi wie bei so einer Invasion über Nacht brennt Eb. Und wir zu Spielbeginn bekommen davon mit, weil uns ein alter Senior, ein alter Opi auf unserer Farm gerade noch so mit letzter Kraft erreicht. Ne? Wir sind Einzelgänger, wir leben auf unserer Farm und kümmern uns da um unsere Weizenfelder und so ein Quatsch. Und dann kommt dieser Opi über so eine Brücke gelaufen und sagt so und dann sagen wir, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Hallo.
Was man so sagt.
Ja, genau. Synchrosprecher Don Schott, ab sofort zu buchen. So, und wir rennen auf ihn zu und dann sagt er uns im Sterben, die Krux greifen an, hier, lauf zur nächsten Garnison und warne die Leute vor dieser Invasion. So, und dann beginnt das Spiel. Und was ich so knallerartig finde ist, erstmal, wir sind ja gar nicht der Auserwählte. Das wird oft falsch wiedergegeben, wenn man über dieses Spiel spricht. Wir sind nicht der Auserwählte, wir waren einfach die Person, die zufällig da war, als der eine, der davon mitbekommen hat, von unserer Nachbarschaft quasi, dass hier auch ein Angriff stattfindet, dass wir diese Nachricht überbringen müssen. Also wir sind auf eine Weise natürlich auserwählt, aber nicht auserwählt im Sinne von Gott gesandt, sondern wir waren der einzige Zeuge und wir müssen die Nachricht jetzt weitergeben. So, aber jetzt kommt der Knaller. Wenn man dann losläuft Richtung Garnison, das ist auch ein ganz schöner Weg, da kommt man durch unterschiedliche Dungeons durch und so weiter, sieht man, eigentlich ist es schon zu spät. Also es ist nicht so, dass die Krux wie eine Welle, ich sage mal jetzt von irgendeiner Himmelsrichtung aus, allmählich heranbrandet und alles vor sich herum zerstört. Nein, die sind schon überall. Und das ist krass, weil das äußert sich in der Präsentation und Inszenierung der Spielwelt. Man läuft los und merkt schon beim ersten Wald durchqueren, quasi weg vom Opa, weg von der Richtung, aus der er angerannt kam, hier sind die auch schon. Und die stürzen sich aus den hohen Büschen und aus den Wäldern und aus den Hinterhalten auf dich drauf. Und du denkst dir, holy shit, wie weit sind die denn eigentlich schon? Dann kommst du zur ersten Garnison, die ist schon runtergebrannt. Du bist eigentlich schon zu spät quasi. Dann versuchst du dir zu überlegen, okay, wo gehe ich als nächstes hin? Du kommst Stunden später an einer alten Minenkolonie vorbei, weil du eine Abkürzung durch die Minen wählst. Und in der Minenkolonie sind alle tot. Da gab es eine ganze Zwergengemeinschaft, die da gelebt hat. Und als du dort ankommst, und diese Zwischensequenz werde ich niemals vergessen, wird dir ein Zwerg noch gezeigt, der kämpft auf dem Dorfplatz um sein Leben und ruft, hilf mir, ihr, ich bin gleich auch durch mit meinem Lebensbalken. Und das ist die Situation, in der sich die Spielwelt befindet. Du kannst sie nicht davor bewahren, zerstört zu werden. Sie wird schon zerstört und du musst in diesem Chaos versuchen, irgendwie eine Lösung und auch die Erklärung für diese Invasion zu finden. Und das, Geraldine, ohne Witz, ist bis heute so eine düstere Stimmung, das wirkt immer noch. Also es gibt da auch null dramaturgischen Aufbau. Es ist einfach ab Sekunde 5 quasi klar, die Welt brennt bereits und du musst gucken, wo du vielleicht noch löschen kannst.
Das hast du zum einen sehr schön erzählt, und ich bin begeistert, dass du mir zutraust, dass ich das alles anhand von, ich habe mir mal Gameplay angeguckt, hätte erkennen können.
Naja, hätte ja sein können, was weißt du nicht.
Ist dir da was aufgefallen, Geraldine? Ja, pass auf, Dom, mir ist sofort aufgefallen, wie besonders das ist, dass die Welt ja schon am Brennen ist und man ja gar nichts mehr tun kann und das so ein ganz besonderes Gefühl auslöst, ist mir sofort aufgefallen.
Ja,
natürlich.
Sehr gut, guck mal, schön. Nee, ja, das ist was, was ich ganz einzigartig finde. Aber ist denn das, wenn ich das jetzt so beschreibe, eine Ausgangssituation, deren Faszination du dann nachvollziehen kannst? Oder, weil auch das gibt es ja, bist du eher vom Geschmäckle, dass du sagst so, ich find's eigentlich unangenehm, dass quasi schon das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich da jetzt nur noch irgendwie durchfuchteln muss. Das ist ja jetzt durchaus auch bis heute noch eher ungewöhnlich, dass man direkt quasi schon inmitten der Katastrophe beginnt und nicht erst so allmählich begreift, wie weit sie schon vorangeschritten ist.
Nee, sowas liebe ich. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Horror, von düsteren Themen und von Sachen, die komplett verloren sind. Mhm. Und ich meine, das ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber weil wir ja auch neulich über Dragon Age Origins geredet haben, wenn ich mir jetzt auch gerade nochmal das Spiel anschaue, auch so visuell, finde ich von der Atmosphäre da schon so ein paar Parallelen. Würdest du das auch so sehen? Weil Dragon Age Origins hat ja auch diese diese schöne oder furchtbare Atmosphäre von, ja, es ist eigentlich, es brennt eigentlich an allen Ecken und Enden. Wir haben halt mehr als nur ein Problem. Und ja, selbst wenn wir das jetzt lösen, dann halten wir nur ein noch schlimmeres Übel auf, aber die Welt ist dann trotzdem nicht toll. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
Ja. Auf eine Weise ja, aber gleichzeitig auch nicht. Und das macht es eben so einzigartig, wie ich finde, hier bei Dungeon Siege, dass du direkt mitten im Schlamassel bist. Bei Dungeon Siege hast du ja noch diese wunderschönen Prologgeschichten, sage ich mal. Ne? Du bist hier mit deiner Frau Mama auf der Burg und da wird abends noch mal irgendwie ein Weinchen getrunken. Und um Gottes Willen, was passiert in der Nacht? Oder du bist der Zwerg, ne? Und deine Aufgabe ist es einfach nur als Halunke das nächste Gold irgendwie ranzukriegen und plötzlich gibt's die Katastrophe. Aber hier ist ja wirklich direkt Schlag in die Fresse. Und es ist alles scheiße. Und du musst gucken. Und Geraldine, eine letzte Sache noch zu diesem Anekdotenteil, aber das muss ich ja auch nochmal erzählen. Das fand ich damals, habe ich auch nie vergessen, ist ja auch schon ewig her. Ich fand das damals so beklemmend, dieses Gefühl, du bist ja auch lange Zeit erstmal alleine, bevor du ganz viele auch Begleiter reinsammeln kannst. Ich glaube, bis zu 5, 6 oder so können in deiner Gruppe dann mit drin sein. Bis du dahin kommst, bist du alleine unterwegs. Und ich habe damals über die Cheat-Konsole einen riesengroßen Drachen beschworen als quasi Begleiter-Pet, weil ich mich sonst einsam gefühlt hätte. Ohne Witz, das weiß ich noch. Ich habe extra einen Drachen beschworen, war natürlich dadurch auch ein erheblich leichteres Spiel eine Zeit lang. Aber ich fühlte mich so aufgeschmissen, weil alles einfach gegen mich war in dieser Welt. Ich glaube, sogar mein Hund ist direkt zu Beginn gestorben. Also der ist gar kein Begleiter, sondern der stirbt direkt noch auf der Farm. Und die Hühner auch. Also es war alles ganz schlimm. Das nochmal dazu. Schlimm.
Ja, aber doch, ich weiß, was du meinst. Ich meine, so, das ist ja mehr, häufiger ist das ja sogar so eine Romanart zu erzählen. Mhm. Ne? Da wird das ja gern gemacht, dass man nicht nur irgendwie mitten in die Handlung, sondern wirklich mitten in den Moment und manchmal mitten in den Satz geworfen wird und schon mitten am Höhepunkt der Story einsteigt. Sowas mag ich ja immer sehr, sehr gern, wenn man da einfach so ein bisschen kalt reingeworfen wird. Und es klingt, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich Sinn ergibt, aber es klingt, wie du das beschreibst, fast so ein bisschen gemütlich. Warte, ich muss das besser erklären.
Ich bin so gespannt.
Ich bin ein bisschen, meine Meinung ist gefärbt, weil ich gerade neulich auch Sachen gelesen habe über das Konzept von Horror an sich. Und da wurde auch viel drüber gesprochen, dass Horror für viele Leute so ein gewisses gemütliches und so ein Komfort, so ein tröstendes Empfinden fast schon bietet, wenn man zum Beispiel in Horrorspielen sich durch eine Horrorwelt bewegt oder Horrorfilme schaut oder sowas, dass das so eine gewisse Gemütlichkeit irgendwie hat. Und es wurde psychologisch besser aufgedröselt, als ich es jetzt in der kurzen Zeit kann. Aber deswegen finde ich, hat deine Erzählung von, ja, das Kind ist eh in den Brunnen gefallen, irgendwie was Tröstliches. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieser buddhistische Ansatz von, irgendwann ist sowieso alles, was du liebst, tot. Also kannst du genauso gut dir vorstellen, dass es jetzt schon so ist. Und das ist dann auch ein befreiendes Gefühl.
Befreiend ist auf jeden Fall, wenn ich so drüber nachdenke, dass eigentlich von Anfang an klar ist, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Es ist nicht eines der Spiele, wo plötzlich sich ein Guter als Böse herausstellt oder andersherum. Nö, alle, die mit dir quasi in dieselbe Richtung laufen, sind die Guten und die entgegenkommen, sind die Schlechten. Das ist so etwa das Prinzip, nach dem das funktioniert. Ja, das sehe ich. Aber ich muss sagen, auch in der Rückschau, auch jetzt sogar, wenn ich es nochmal spiele, richtig schön mit Kopfhörern und im dunklen Raum, es ist nach wie vor eine super packende und auch irgendwie zermürbende Stimmung, die sich da übereinlegt. Und übrigens, gut, dass ich es an der Gelegenheit nochmal dran denke, das Spiel ist nach wie vor super easy verfügbar. Man kann es auf Steam zum Beispiel kaufen. Es funktioniert auch auf modernen Betriebssystemen und mit einem großen Bildschirm. Ich habe hier so einen Breitbildbildschirm oder wie das heißt, ultra-wide, klappt alles. Es gibt nur einen Bug offenbar, habe ich nachgelesen, der bei manchen Menschen zum Ende des Spiels hin für einen Absturz sorgen kann. Aber auch dafür gibt es Fan-Patches. Also mit anderen Worten, wer will, kann das heute nachholen. Das ist nicht schwer in die Hände zu bekommen und das ist ja auch mal gut zu wissen.
Ja, und es sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus.
Hat also was,
ich kann
ne? wirklich?
Total nachvollziehen, dass du sagst, die Screenshots haben dich abgeholt. Es ist, ich meine, es hat in gewisser Weise, und das ist für mich immer ein Pluspunkt, das ist für mich kein Negativpunkt, aber es hat total diesen frühen 2000er 3D-Look. Mit so einem Mix aus auch irgendwie vorgerenderten Sachen und die Art, wie Texturen halt auf den Polygonen liegen, die dann total scharfkantig sind. Aber die Texturen sind dann teilweise sehr detailliert und so. Das ist ja so ein ganz eigener Look irgendwie. Und ich persönlich mag den wahnsinnig gern. Auch wenn er schlechter gemacht ist als bei Dungeon Siege oder technisch vielleicht doch ein bisschen weniger beeindruckend. Aber Dungeon Siege sieht wirklich auch für diesen 2000er-Look echt hübsch aus. Es wurde ja, glaube ich auch, war ja so ein bisschen einer der am meisten gelobten Punkte, als es rauskam, dass es wirklich grafisch sehr beeindruckend ist.
Ja, und ein letztes Wort noch dazu. Es setzt sich auch so ein bisschen über die Genregrenzen von Fantasy hinweg. Ich erinnere mich, es gibt in diesem Spiel später dann auch Goblins, die mit so Lasergewehren, also Lasergewehrartig auf dich schießen. Alles mit so einer Art Steampunk-Skin, sage ich mal, noch halbwegs nachvollziehbar erklärt. Also es ist nicht komplett abgefahren, Alien-Technologie, aber es hat schon diese Steampunk-Anleihen. Und auch ganz früh zu Beginn des Spiels trifft man zum Beispiel auf eine Riesenspinne, die blockiert in einem Dungeon einen Durchgang und die schießt auch unter anderem mit dem roten Auge so eine Art Laserstrahl in den Raum. Also diese Elemente gibt's, aber es war nie bis heute so, dass ich davor saß und dachte, was ist das für ein Kuddelmuddel? Es ist eher so ein, oh, guck mal, hätte ich nicht gedacht. Also ich nahm und nehme das eher als eine angenehme Überraschung wahr, dass eben sowas auch drin steckt. Naja. So, ich würde vorschlagen, oder von hier aus können wir mal rüberspringen so langsam auf das Handbuch selbst. Wie gesagt, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung und wenn die Götter der Technik mit uns sind, dann werdet ihr auch die Kapitelbilder sehen, aber ne, wir verlassen uns da mal alle nicht auf diese Technik, gucken wir mal. Das Handbuch selbst, und da habe ich gleich noch eine allgemeine Frage für dich, Geraldine, aber erstmal für die Vorstellung. Das Handbuch selbst ist 45 Seiten dick, kleinformatig, DIN A5 und ich habe das jetzt nicht mehr im Original, aber ich erinnere mich wirklich noch, als wäre es gestern gewesen, wie es sich in der Hand anfühlt und zwar nicht wertig. Kann ich direkt sagen, das war so eine Art Papier, ganz dünnes Papier und mit so einer Folierung beschichtet, was es quasi abwaschbar gemacht hat, aber in meinem Geschmack bis heute auch dem Ganzen nochmal so Wert abzieht. Also ich mag, wenn Papier eher so, ich sag mal so pergamentartig ist, ne, wenn du so drüber streifst und direkt schon so ein Geräusch hast, ne? Also ich habe versucht nachzumachen, aber du weißt, was ich meine. So, wenn da so ein Widerstand ist, so eine Haptik, das hat das nicht. Ist ja auch klar, es muss ja auch zu millionenfach produziert werden. Warum sagt er Millionen, werdet ihr euch fragen? Ich kann euch sagen, weil das Spiel damals irgendwann dann so weit verkauft wurde, nur am Rande. Genau, also musste einfach zu produzieren sein, war nicht so wertig in der Hand, aber immerhin 45 Seiten und Kleinformatik. Und jetzt, Geraldine, bevor wir richtig reinstarten in das Handbuch, wollte ich dich mal ganz grundsätzlich fragen, was erwartest du eigentlich von einem Handbuch? Also vielleicht auch gerne, wenn wir uns überlegen, damals zu dieser Zeit, Anfang der 2000er oder so, geht ja auch bei anderen Spielen diese Frage, was ist es eigentlich, dass du von so einem Handbuch erwartest, damit du sagst, guck mal, gut gemacht, finde ich schön, klasse Handbuch.
Das ist eine richtig gute Frage, weil das hängt für mich auch 100% von dem Spiel ab. Also da gibt's für mich eine sehr große Range, was ein Handbuch gut machen kann. Es hängt total davon ab, welches Gefühl es im Grunde vermitteln soll. Und das kann ja reichen von Strategiespielen zum Beispiel, Strategiespielen, Aufbauspielen, teilweise auch Rollenspielen, die vielleicht ein bisschen mehr so strategischen Anteil haben. Da liebe ich es zum Beispiel, wenn sie so richtig geile schematische Grafiken drin haben. Ne? Also so richtig tolle Diagramme und Karten und so richtig sexy Schemagrafiken. Mhm. So bam, uiuiui, das gibt mir was. So, dann vermittelt mir das halt das richtige Gefühl für so ein strategisches Spiel. Dann kann es natürlich sein, was ich sehr mochte immer, dass es aufwendig geschriebene Lore-Schnipsel hat, zum Beispiel für Rollenspiele oder für Adventures. Dass man da dann so ein bisschen den Faktor hatte von, okay, man hat teilweise gab es ja da wirklich sehr viel Mühe, die da reingesteckt wurde, dass das auch innerweltlich geschrieben war. Also dass man zum Beispiel einen Tagebucheintrag hatte, den es auch im Spiel nicht gab, den du nur im Handbuch hattest und nur da hast du dann diese Lore-Schnipsel gelesen. Das ist zum Beispiel für die Art Spiele, was für mich ein riesiger Pluspunkt ist. Oder wenn es zum Beispiel so in Richtung Point-and-Click-Adventure damals ging, dann hatten die ja oft richtig tolle, lustige, aufwendige Spielereien, wie bei, ich glaube, Zack McCracken war das, oder generell diesen ganzen klassischen Sierra- und LucasArts-Spielen, dass sie dann oft so lustige Kopierschutzmaßnahmen hatten mit irgendwelchen Codes und Drehscheiben und Folien und farbigen Folien für Geheimschrift und sowas. Das passt natürlich total gut zu Point-and-Clicks und zu lustigen Spielen. Also für mich ist die Range sehr groß und ich brauche immer nicht alles davon. Aber wenn es so eine besondere Sache hat, die den Kern des Spiels gut vermittelt, dann hat's mich.
Ja. kann mich da eigentlich in Grundzügen erstmal anschließen, dass ich da erstmal, ich sag mal, offen für alles bin. Aber ich muss sagen, ich merke da immer wieder, auch heute nach wie vor, aber auch damals war das schon, ich bin wirklich ein sehr visueller Mensch und ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, immer Illustrationen bevorzugen vor schönen Lore-Texten oder so ein Kram. Und selbst, ehrlich gesagt, Erklärungen, wie ein Spiel funktioniert. Ich weiß natürlich, das war damals essentiell, alleine weil auch das Game Design, das merke ich immer wieder, wenn ich ältere Spiele auch hier nachhole, die sind auch darauf ausgelegt, dass du vorher das Handbuch gelesen hast, da werden Dinge nicht erklärt, da gibt's keine Funktionserklärung in vielen Spielen, sondern das Spiel setzt natürlich auch berechtigterweise irgendwie voraus, du hast schon gelesen, was sie dir da teilweise aufwendig gedruckte dazugelegt haben. Das ist alles für mich nie so wichtig gewesen und ist nicht so wichtig, wie stattdessen die schönen Illustrationen. Und der Grund dafür ist folgender, die sind für mich wirklich wie ganz wichtige Stützbalken in dem Gebäude meiner Fantasie. Was ich damit meine ist, wenn ein Spiel vielleicht grafisch nicht so geil aussieht oder selbst wenn es das tut, ich kann immer das, was ich sehe und auch höre in einem Spiel, supplementieren und unterstützen mit dem, was ich im Handbuch gesehen habe. Ich bringe das immer gerne zusammen. Also wenn ich in einem Handbuch zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Zeichnung, ich denke mir das jetzt aus, von einem gigantischen Königspalast gesehen habe, wo davor Skelettwachen stehen und den Eingang bewachen. Dieses Bild wird bei mir bleiben, bis das Spiel, in dem das stattfindet, beendet ist. Selbst wenn in dem Spiel dieser Palast vielleicht nur mal am Rande erwähnt wird oder zu sehen ist, aber in der Ingame-Grafik also nur wie Pixelmatsch aussieht. Dieses Bild ist wie ein Supplement, wie so ein Farbverstärker, wie ein Katalysator. Alle Worte sind richtig, die mir helfen, noch tiefer in die Spielwelt einzutauchen. Also mit anderen Worten, so ein Handbuch las und lese ich vor allem gerne als so eine Art atmosphärische Einstiegshilfe in die Immersion statt als Einstiegshilfe in die Bedienung des Spiels.
Ich kann da direkt schon mal anknüpfen in Bezug auf das Heftchen von Dungeon Siege, weil ich da direkt spannend fand. Ich meine, das war nicht unüblich für die Zeit, aber das Heftchen ist ja, hat ein farbiges Cover und ist dann monochrom gedruckt. Ja. Und sage ich nochmal, habe ich mich verschluckt.
Ich mochte aber, wie das dadurch so eine gewisse Gravitas jetzt bekommen hat. Dieses Rollenspiel, staatliche Erklärung wurde abgegeben.
Monochrom. Dann sage ich es nicht nochmal neu. Nee, ist okay, dann nehmen wir das nicht nochmal neu auf.
Das Band ist teuer, wir haben doch kein Geld für sowas. Das weißt du doch.
Es ist Mono, ich sag's, es ist wirklich, ich sag's trotzdem für euch nochmal neu, bitte, auch wenn da jetzt nicht geschnitten wird. Es hat ein farbiges Cover und ist dann aber drin monochrom gedruckt.
Ja.
Ich wollte dich da auch nochmal fragen, war das tatsächlich in diesem Grünstich, in dem die digitale Version jetzt ist? Oder ist das einfach so ein bisschen, ist das wie bei Sailor Moon, war das nie wirklich grün?
Ohne Witz, es war grün. Wirklich. Okay. Ich habe auch nochmal Fotografien angeschaut, aber auch ohne die Fotografien, ich war mir sicher, weil das ist hängen geblieben. Nochmal zur Erklärung, also genau, das Cover, da kommen wir auch gerne nochmal kurz drauf, weil es ja auch ganz interessant ist. Das ist eine wirklich schöne Illustration mit Farben und allem, wie man sich so erwarten würde. Und dann im Heftchen selbst gibt's eigentlich nur eine Farbe und das ist, und jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute das vor Augen haben, das ist die Farbe, wenn Bronze rostet.
Ja, exakt. Und es ist auch die Farbe, und das macht's besonders lustig, wenn mein alter Drucker früher nicht korrekt gedruckt hat.
Ja.
Wenn du schwarz drucken wolltest, aber die Tinte war leer und dann kam so ein dunkles, sehr entsättigtes Grün raus.
Ja.
So, genau dieses Grün ist es.
Ja, oder vielleicht noch eine Umschreibung, in dem heutigen Zustand befindliche, mein Gott, jetzt habe ich einen Hänger. Oh Gott, ist das peinlich. Na, wie heißt sie? Ich kann es dir beschreiben, aber dann wird's noch unangenehmer, weil dann alle wissen, mir ist der Name nie eingefallen.
Na, alles
okay,
gut.
Ich gestehe es. Pass auf, Achtung. Die Statue, die an der Hafeneinfahrt von Amerika steht.
Freiheitsstatue.
Danke, vielen Dank. Na, ich sag doch, ist unangenehm. Egal, stehe ich
Na,
drauf.
Du hast drüber. Viel zu tun, ich stehe drauf. Du hast auch einen langen Tag hinter dir.
Ja, vielen Dank.
Ist doch alles gut.
Also, Freiheitsstatue, um Gottes Willen. Habe ich auch lange nicht mehr ausgesprochen, das Wort, ehrlich gesagt. Also, warum auch? Genau, sehr gut. Aktuelle Politik gibt dazu keinen Anlass. Jedenfalls.
Dann redet man halt wenig über die Freiheitsstatue,
ja,
oder?
Ja, also, das ist richtig. Also das ist genau übrigens auch der Farbstich. Freiheitsstatue, es ist ja auch korrigiertes Bronze, deswegen, ne? Also das ist die Farbe, die wir haben. Und ich muss auch direkt vorweggeben, das ist natürlich jetzt schon ein eigenwilliger Look, den man dann da wählt, dieses Grün. Aber kann ich schon direkt sagen, für mich nach wie vor faszinierend, weil es vermittelt mir, und da muss ich dich gleich schon mal jetzt fragen, ob du das auch so wahrgenommen hast, immer auch das Gefühl von alt. Also dadurch bekam alles, was in diesem Heftchen jetzt in diesem Grün gehalten ist, und das ist im Grunde alles, also von der Rahmung der Seiten, auf die wir noch zugehen werden, bis hin zu den Illustrationen und einzelnen Textbereichen, das hat für mich immer dann diesen atmosphärischen, sag ich mal, Nebeneffekt von, das ist alt, das ist eben quasi Bronze, die angelaufen ist.
Ja, total. Also wenn es schon nicht so machbar war oder sie sich dagegen entschieden haben, das tatsächlich ein bisschen haptisch ansprechender zu machen, also dass du wirklich ein bisschen Textur einfach auf deinem Papier hast, was mir immer noch lieber wäre, dann ja sollte es immerhin so ein bisschen diesen Skin haben von irgendwie texturiertem Papier. Und das erreichen sie durch das Grün eben auch. Also du hast einmal das dunkle Grün für die Schrift, also was so fast Richtung Schwarz geht. Dann eine etwas hellere Version für so Deko-Elemente und Bordüren und so. Und dann ist eine ganz, ganz helle Version, so ganz transparent, generell über die komplette Seite gelegt, sodass es eben ein bisschen aussieht wie so Pergament oder irgendwas in die Richtung. Wahrscheinlich ist der Effekt dann nicht ganz so toll, wenn du sagst, es war so ein bisschen glänzend und sehr glatt. Dann geht der Effekt wahrscheinlich ein bisschen verloren, aber es ist trotzdem, es ist besser als nichts. Ja. Es ist ein bisschen wie wenn man früher als Kind so Schatzkarten mit altem Kaffee gemacht hat.
Oh ja, finde ich schön, ja genau. Und ich kann mir auch vorstellen, ohne es jetzt genau zu wissen, aber wenn ich mir die heutigen Druckkosten so anschaue, dass es ein schöner Kompromiss war aus der super billigen, natürlich Schwarz-Weiß-Druckversion und einer voll kolorierten Handbuchseite, dass man quasi gesagt hat, okay, wenn wir einmal nur eine Farbe nehmen, das ist immer noch billiger, als wenn wir alles farbig machen würden mit unterschiedlichen Farbstichen. Das ist wohl auch ein wahrscheinlich wichtiger Grund gewesen.
Ja, du wirst lachen. Mich hat das nämlich auch interessiert, weil mir dann auch eingefallen ist, dass ich auch viele Hefte aus der Zeit hatte, die genau das gleiche Konzept hatten, die auch nicht schwarz-weiß waren, sondern sich eine Farbe ausgesucht haben und in dieser Farbe dann mit so verschiedenen Abstufungen und Sättigungsstufen halt alles vollgedruckt haben, also monochrom in irgendeiner Farbe. Ja. Und dann wollte ich nachschauen, weil ich dachte, das interessiert mich so sehr. Vielleicht gibt's irgendwie Infos dazu, zu den Kosten damals, was man da wirklich gespart hat. Die Antwort ist nein, ich konnte es nicht rausfinden. Aber es ist ja doch so, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt, also so wirklich erst mit der Jahrtausendwende nach 2000, überhaupt erst Laserstrahldrucker, die auch farbig gedruckt haben, überhaupt sich durchgesetzt haben. Und deswegen nehme ich schon an, es waren auf jeden Fall Kostengründe beteiligt.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, das Cover, der Umschlag quasi, die Vorder- und Rückseite des Handbuchs, die ist richtig schön farbig, auch knallfarben. Und da können wir ja mal tatsächlich anfangen. Ich beschreibe es mal ganz kurz. Auf der Vorderseite des Handbuchs sieht man eine Kriegerin mit leuchtend roten Haaren, leuchtend grünen Augen, einer ganz hellen Haut, einer schweren Rüstung, die an den Schultern noch so Dornenfortsätze hat. In der Hand hält sie ein flammendes Schwert und sie guckt uns direkt an, quasi an diesem Schwert vorbei mit so einer kecken Herausforderungen im Blick, und auch der Mund ist so seitlich, so die Mundwinkel so seitlich angehoben wie so eine Herausforderung, und als wäre sie gleichzeitig auch sich dessen gewahr, dass sie uns in einem Zweikampf besiegen würde. Denke ich mir gerade aus, aber das sind die Gefühle, die ich bekomme, wenn ich mir das angucke. Darüber dann der große Schriftzug Dungeon Siege, zeitlebens immer ausgesprochen als Dungeon Siege. Das war wirklich, vor nicht zu langer Zeit habe ich gelernt, wie man es wirklich ausspricht. Genau, Dungeon Siege, das ist die Vorderseite, und die Frau steht vor so einer Art, ja, Dungeon-Mauer, die ist so fast wie schon so von Moos überlaufen. Also es wirkt so auch durch diese starken Schlagschatten um sie herum, als würde sie im Unterirdischen stehen, in irgendeiner Höhle oder so, in einer Kaverne, und würde nur für Licht durch ihr Flammenschwert sorgen. Und die Rückseite, da ist dann quasi, also die Rückseite des Covers oder des Handbuchs vielmehr, da wird dieses Motiv auf eine Weise fortgesetzt. Da zieht sich dann diese Dungeon-Mauer entlang. Da gibt's aber sonst keine Figurendarstellung oder so. Stattdessen wird die komplette Rückseite eingenommen von so einer Übersichtsseite, quasi Schnelleingaben, Hotkeys, nochmal eine schnelle Übersicht, welche Knöpfchen sorgen für was, und das ist es. Das ist das Cover, und noch übrigens ganz schön, das wusste ich gar nicht mehr, auf der Handbuchvorderseite steht nicht nur Dungeon Siege oben als Titel, sondern darunter ganz klein noch angemerkt auf der unteren Seite des Covers, A Role-Playing Game from Chris Taylor. Mir war nicht mehr bewusst, dass Chris Taylor quasi wie mit dem Selbstbewusstsein eines Sid Meier seinen Namen da drauf gepackt hat. Aber ergibt ja Sinn, weil wie gesagt, wir hatten es ja vorhin gehört, damals war das ein Promi.
Und jetzt die Frage, Wer ist denn diese Frau, die sicher ist, dass sie uns im Zweikampf besiegen würde?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Also ich kann dir sagen, sie ist mir im Spieldurchlauf nie begegnet. Ich möchte nicht garantieren, dass es sie nicht irgendwo gibt und ich einfach Eumel, wie ich bin, das entweder nicht in Verbindung bringe mit ihr, weil die Spielgrafik sieht eben jetzt doch anders aus, als wir es hier auf dem Cover sehen. Das ist ja hier sehr realistisch und die Grafik strotzt nur so vor frühen 2000er 3D-Polygonen. Ich glaube aber, das ist eine Figur, die uns, ich sag mal, so eine Art Versprechen ausgibt, das können wir werden im Spiel. Das ist, glaube ich, das eine, die eine Komponente, wie so eine Art Zukunftsbild der Figur, die man später sein kann, der die Heldin in dem Fall oder der Held, kann sich das Geschlecht aussuchen bei der Charaktererstellung, die man dann irgendwann mal werden kann. Zum anderen, und das ist vielleicht, verschließe ich das auch gar nicht aus, ist das auch so eine Art Stimmungsbild, wie man sich diese Spielstimmung vorstellen soll, dass man eben idealerweise gut gerüstet und vorbereitet in einem namensgebenden Dungeon unter der Erde irgendwo steht und den Herausforderungen, die einem entgegenblicken, mit so einem gewissen, ne, Selbstbewusstsein entgegenschaut. So im Sinne von, als wüsste die Figur selbst, Dungeon Siege ist nicht das schwierigste Spiel auf dem Markt. Ihr werdet das wohl hinkriegen. So, das ist so meine Erklärung für dieses Cover. Davon abgesehen, dass man auch wirklich, finde ich, mit dem Blick total dran hängen bleibt. Das ist ein super cooles Cover. Wir wissen es ja auch aus der Psychologie. Menschen, die Gesichter sehen, gucken länger diese Gesichter an, als wenn da kein Gesicht drauf wäre. Also für mich ist das ein Cover, das ich so erklären würde und da daneben auch noch einfach wunderschön anzusehen ist.
Ich meine, das mit den Gesichtern ist ja auch was, du wirst das ja auch kennen. Du bist ja durchaus auch tätig und warst ja auch in der Vergangenheit noch mehr tätig im schriftlichen Journalismus.
Ah ja.
Und da kämpft man ja immer sehr, sehr arg damit, wenn Spiele, über die man schreiben möchte, irgendwie kein Charakter haben, ja, den man gut irgendwie auf ein Titelbild oder so packen kann.
Ja, und wo man auch den Redakteur als Gesicht draufsetzen kann. Also das kommt ja noch dazu.
Nee, aber das ist ja wirklich, also wirklich, ich würde manchmal gerne so einen Guide rausgeben für PR-Leute oder Entwickler ohne PR, wenn die halt so Pressekits zusammenstellen, würde ich manchmal gerne echt einfach den Hinweis schicken, Leute, bitte irgendeinen Charakter, der nach was aussieht, weil ansonsten klickt niemand auf diese Artikel. Das ist wirklich ein psychologisches Ding, dass die Leute halt irgendwas brauchen, woran sie sich so festmachen können. In ganz seltenen Fällen, wenn der Fokus des Spiels woanders liegt, also zum Beispiel bei einem Anno, sag ich mal, kann es auch gut funktionieren, wenn du einen tollen Shot von oben auf die Karte, auf die Landschaft hast. Aber in wirklich 90% der Fälle brauchst du irgendwie ein Postergirl oder ein Posterboy. Und das haben ja die meisten Spiele auch. Auch schon seit vielen, vielen Jahren. Auch schon im Jahr 2000 hatten die ja oft ein Posterboy oder ein Postergirl, was dann auf dem Cover drauf war. Und das funktioniert halt einfach gut. Aber da gab es ja immer so verschiedene Ansätze. Entweder ist es halt der Hauptcharakter natürlich, wenn es ein fester Hauptcharakter ist, oder es ist irgendwie ein generell irgendwie kultiger oder besonders wichtiger Charakter aus dem Spiel. Auch wieder Beispiel Dragon Age Origins, wo man sich ja auch einen eigenen Charakter erstellt, der unterschiedlich aussehen kann. Da ist ja Morrigan das Postergirl gewesen und nicht der eigene Charakter. Was ich dann auch eine spannende Entscheidung fand, weil der eigene Charakter eben so unterschiedlich sein kann. Und bei Dungeon Siege gibt's ja auch nicht den einen Charakter.
Ja, ganz kurz nur am Rande. Das ist immer ein gefährlicher Moment, wenn ich meine Mitpodcaster, Mitpodcasterinnen, jetzt in dem Fall dich, bitte gleich das Fenster zu wechseln, um ein Bild anzusehen, was ich gleich schicken werde in unserem privaten Chat zur Illustration, weil ich immer Sorge habe, dass die Leute fahrig, ne, wie ich es von mir erwarten würde, das Tab schließen, wo die Aufnahme drin ist. Aber wir gehen das Risiko gleich ein, weil es gibt ein wunderschönes Beispiel, das ich gerade denken muss, ich habe es auch direkt gefunden, dass diese Psychologie der Gesichter und dass die eben auch wirken, sogar in völlig absurden Beispielen angewandt wird. Und zwar habe ich rausgesucht, das Cover des Atari Pong-Spiels von 1992. Und zwar habe ich das hier reingepackt in unseren Chat und ich schicke es jetzt ab, Geraldine, und kann dann den Leuten kurz beschreiben, was darauf zu sehen ist. Ich zögere das kurz hinaus, weil ich warte, dass es bei dir ankommt.
In welchen Chat?
Ach so, wir sind in der Welt des WhatsApps angelangt. Dort habe ich, ein kleines Bildchen reingeworfen. Wahrscheinlich denkt sich mein Internet auch, was macht er denn jetzt? Warum schiebt er denn jetzt noch mehr Daten durch diese Leitung? Ich hoffe, damit habe ich es jetzt nicht überstrapaziert.
Ich gucke es mir übrigens extra am Handy an, sonst schimpfst du wieder, dass ich so laut klicke. Und dann kann ich auch keinen Tab schließen.
Ja, sehr gut. Und?
Es lädt noch. Ah, oh ja. Mhm. Ich sehe, oh ja, was sehe ich da? Naja, das kann man mit Worten nur schwierig beschreiben.
Es ist wirklich so, ne? Also ja. Völlig abstrus. Es sieht aus wie ein Plakat für einen Film, den ich mir gerne angucken wollen würde. Wo fange ich da an? Also Pong ist groß oben zu sehen als Titelschrift. Aber nicht nur als Titel, sondern auch als Figürchen. Denn Pong, die kleine Kugel, die da rumgeschossen wird, ist auch als kleine, ich würde fast sagen, wie so ein kussmündiger Maulwurf zu sehen, mit Schuhen, die der, was auch immer, ängstlich den Aufprall am Boden abwartet. Leute, wenn die Kapitelbilder nicht funktionieren, ihr werdet keine Ahnung haben, wie es aussieht. Das ist nicht beschreibbar. Das ist auf jeden Fall aber ein schönes Beispiel für, wir drücken überall Gesichter rein, weil wir wissen, Leute bleiben dran hängen.
Ich bin, boah, es ist auch wirklich, ich brauche einen Moment, glaube ich. Ich bin ganz erschöpft von all den Farben, die ich hier gerade sehe. Das ist
mega, oder?
Es hat mein Gehirn richtig ausgelaugt, mir das gerade.
Das würde ich mir als T-Shirt holen, sage ich dir ganz ehrlich.
Das stimmt, das wäre ein fantastisches T-Shirt.
Ja.
Ich bin ganz verwirrt. Ich dachte immer, die Lore von Pong wäre eine andere, aber offenbar ist der Pong in Pong tatsächlich entweder ein kussmündiger Maulwurf oder ein Stein.
Ja, das ist aber dann Thema für eine andere Folge. Okay, cool, taucht ab. Das heben wir uns noch auf. Ja. Naja, jedenfalls genau. Zurück zur Dungeon Siege, Madame. Ich mag auch deine Perspektive drauf und will dich aber auch nochmal fragen, würde es dich denn ansprechen? Also jetzt ist natürlich immer schwierig, sich zurückzuversetzen, aber ne, wenn wir uns vorstellen, wir sind jetzt beide Teenager, Anfang der 2000er, also du siehst das im Spielregal, weil das war ja auch das Cover der Spielepackung. Ist das was dich ansprechen würde?
Ich glaube, ich hätte noch irgendein Element gebraucht, durch das ich mir besser hätte vorstellen können, was in dem Spiel passiert. Also ich war immer sehr sehr doll darauf angesprungen, wenn Cover von den Handbüchern, wenn ich irgendwie durchs Karstadt früher gelaufen bin, durch die Elektronikabteilung, um mir neue Spiele zu kaufen, dann bin ich immer sehr darauf angesprungen, wenn ich irgendwie mir gut vorstellen konnte, was ich wirklich mache in dem Spiel. Also irgendwie so ein bisschen noch mehr Aktionselemente oder irgendwie so ein Hinweis darauf, wie genau die Welt jetzt aussieht oder was genau, wie ich mich da drin bewege, was ich da tun kann, was ich da erlebe, hängt halt total vom Genre ab. Aber ich glaube, da hätte mir noch so ein bisschen irgendein Element gefehlt, was es ein bisschen mehr in Bewegung zeigt oder so.
Verstehe ich. Ja, es ist tatsächlich sehr statisch, ne? Das stimmt, das gebe ich dir. Es hat was sehr Statisches, fast schon Monumentales, aber nach wie vor, vielleicht auch wegen des Flammenschwerts, es ist einfach, aber weißt du, was ich ganz eigenartig finde bis heute, und dann gehen wir ins Handbuch rein, aber das möchte ich noch kurz loswerden, der Schriftzug Dungeon Siege, der war mir immer zu freundlich, und das liegt daran, dass vor allem das D und das S, meine Initialien, sehr abgerundet sind. Dieses S vor allem ist wahnsinnig bauchig, wie so ein Wal, der niemandem wehtun möchte, und selbst die Spitze des unteren S-Bogens ist in sich schon wieder so abgerundet und zeigt weg von allen möglichen, was sie verletzen könnte. Und auch das Schwert, da stößt noch so ein Schwert durch das Wort Siege, ist auch so ein bauchiges. Ich muss jetzt, weil ich bin ja jetzt Profi, ich kenne das Franchise ja jetzt in- und auswendig nach einem nachgeholten Titel. Ich muss denken an das Master Sword von Lord Link.
Lord Link?
Naja, der Freund von Zelda. Jedenfalls.
Lord Link.
Also sein Schwert sieht auch so aus. Es ist so ein rundes, es sieht nicht so aus, als würde es wehtun, wenn man es berührt. Und das finde ich nach wie vor irritierend, dass der Schriftzug einfach so freundlich ist.
Ja, also ich würde es jetzt nicht mit dem Master Sword vergleichen, aber ich weiß, was du meinst. Es ist ein sehr knuffiges Schwert.
Ja.
Das S sieht irgendwie aber auch aus wie so ein Angelhaken. Hat das irgendwie Bewandtnis?
Ja, nö.
Na gut. Dann war das die Gesprächssackgasse, in die ich uns da geführt habe.
Ja, natürlich. Da helfe ich auch nicht raus. Das ist einfach nur. Nö.
Ich muss aber auch sagen, mich erinnert der Font unten vor allem, wo steht A Role-Playing Game from Chris Taylor, erinnert mich brutal an irgendwas. Ist das einfach auch irgendwie fast der Font von Diablo oder woran erinnert mich das?
Ich sehe, woher du kommst, weil das T von Taylor ist ein Kreuz und da kriege ich auch so Gefühle, aber ich kann es dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber das ist ein gutes Thema, da können wir direkt hängen bleiben. Wenn wir jetzt das Handbuch aufschlagen, kommen wir auf das Inhaltsverzeichnis auf der rechten Seite und dann links hier die üblichen Safety Warnings, hier epileptischer Anfall, Gefahr und sowas. Wie gefällt dir denn der Font überhaupt? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich nehme einfach mal an, das ist einer, den sie sich selbst ausgedacht haben, aber ich kann es dir nicht sagen. Es ist ein Font, vielleicht bevor du was sagst, ich beschreibe es nochmal kurz, der wirkt sehr sauber und aufgeräumt und ist in vor allem so Druckbuchstaben gehalten. Finde ich sehr gut und angenehm lesbar. Es hat fast schon was Modernes in meinen Augen. Und wirkt ruhig auf eine Weise. Also es ist nicht so ein Ding, wo du direkt einen erhöhten Puls bekommst, weil das irgendwie alles schwer zu lesen ist oder ein Schreibschrift ist. Es wirkt alles sehr aufgeräumt. Und ich muss sagen, kann ich schon direkt vorwegnehmen, ich finde den sehr angenehm zu lesen. Mag ich.
Ja, ich meine, er hat so leichte Anleihen an so, sag ich mal, altdeutsche Schrift oder sowas. Man hat so ein paar kleine Serifenspielereien, die so ein bisschen, ja, irgendwie lose, wahrscheinlich mittelalterlich oder sowas wirken sollen. Aber es ist schon eher darauf bedacht, glaube ich, dass man das gut lesen kann. Und bei der Größe, du meintest A5 war das?
Ich glaube, ja. Ich bin nicht ganz firm mit DIN-A-Formaten, aber ich glaube, DIN A5.
Also bei der Größe ist es, glaube ich, auch, und dann noch in dem Grün, da muss man schon wirklich sehr aufpassen, dass das gut lesbar ist. Ja. Und es passt ja auch im Grunde zu dem Spirit, den das Spiel hatte, ne? Ja. Dass es halt Gameplay und schnelles Losspielen und wenige Hürden vor alles gestellt hat.
Ja, und übrigens, da sagst du auch was Spannendes, denn dieser Font ist tatsächlich auf den zweiten Blick nochmal komplexer als auf den ersten, denn was ich beschrieben hatte, ist der Font, der gewählt wurde, um Spielmechaniken zu erklären, verschiedene Tastaturbelegungen und so weiter aufzudröseln, aber diese andere Schriftart, auf die du dich gerade bezogen hast, ist quasi eine Abwandlung von diesem sauberen Stil und der in dieser, ich sage mal, mittelalterlichen Optik ist reserviert für alle Lore-Texte dieses Handbuchs, weil das ist eine Besonderheit des Spiels, des Handbuchs, dass im Handbuch, und das sieht man jetzt quasi schon ansatzweise, es nicht nur Erklärungen für das Spiel selbst auch gibt, wie man das zu spielen hat, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und so ein Kram, sondern auch fast omnipräsent immer auch Schnipselchen aus der Lore sind. In unterschiedlichen Formen, dazu kommen wir noch, aber das finde ich ist hier sehr elegant gelöst, dass man auch das über den Font, die Schriftart aufteilt und kenntlich macht. Das finde ich sehr schön.
Ja, und für Überschriften ist es ja. Auch der gleiche Font. Also du hast dann immer so ein bisschen die etwas ausgefallenere Überschrift und dann darunter die etwas runtergetonte, das sagt man so nicht, die etwas aufgeräumte Schriftart.
Ja. Auch schön übrigens ein Detail, was man jetzt hier mal auch kurz in den Vordergrund halten kann, weil das zieht sich jetzt durch wie ein roter oder grüner Faden, je nachdem, wie lustig man sein möchte. Und zwar sind die Doppelseiten gerahmt von so einer Art, ja, jetzt wird's schon schwierig. Ich muss sagen, für mich erinnert es immer an so eine Art Holzrahmen oder halt dann in dem Fall so eine Art Bronzerahmung, die alle Seiten so umgeben, als wären die so eingelassen in so Bronzeplatten oder als würde man auf ein richtig dickes Bronze gehaltenes Buch draufschauen von oben. Also es gibt auf jeden Fall so eine atmosphärische Rahmung, so kann man es nennen, die so auch sogar auf die Seiten reingreift. Es gibt so kleinere Verzierungen, so kleinere Ornamente, die diese Seiten so ein bisschen anreichern und auch weil diese Grundseiten im Hintergrund noch manchmal so wie so Flecken haben, wirkt das Ganze trotz des kleinen Formats und der billigen Produktionsqualität haptisch und anfassbar. Teilst du diesen Eindruck und vor allem, wie gefällt dir diese Rahmung um diese Seiten herum?
Ja, ich finde, das braucht's auf jeden Fall. Also, weil es hat zwar im Folgenden dann so ein paar Illustrationen und es hat sogar ein, zwei Screenshots, wo wir dann nochmal zu kommen, aber es kann halt nicht zum Beispiel mit den visuell imposanten Screenshots glänzen, die du dann in der GameStar gesehen hast. Deswegen braucht's ja irgendwas, um das in dem kleinen Format und in dem angelaufenen Kupfergrün, um das noch rauszuholen. Und ich finde, das ist grundsätzlich eine elegante Lösung. Also sie haben wirklich versucht, wie du sagst, da Haptik reinzubringen, die eigentlich nicht da war.
Ja. Von hier aus würde ich fast wagen, mit dir gemeinsam direkt nochmal eine Seite weiter zu blättern, weil hier kommen wir eigentlich zu einem der Highlights dieses Handbuchs, nämlich die sogenannte Map of the Kingdom of Eb, also eine Übersichtskarte über das Königreich und einige ausgewählte Hotspots. Ich kann es nochmal kurz beschreiben, für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben. Man sieht im Grunde, wie bei so einer stark vereinfachten Landkarte verschiedene interessante Orte, wie zum Beispiel unten links die Farmlands, dann weiter oben im Norden eine Mine, dann weiter im Nordosten eine Festung namens Groth. Dazwischen so ein bisschen schlängelt sich der Ausläufer eines Meeres oder eines Flusses. Man sieht Wälder, man sieht Gebirge, also auch ganz unterschiedliche Landschaftseindrücke. Und alles wirkt so ein bisschen gedrängt beieinander. Also es wirkt eher wie eine Orientierungskarte als eine realistische, so ist es jetzt tatsächlich, Abbildung der Landschaft. Und da möchte ich dich mal fragen, Geraldine, mit all diesen Rollenspielen, die du in deinem Leben schon gespielt hast und all den Karten, die du schon angesehen hast, was macht das mit dir? Weil man kann sich ja vorstellen, man schaut sich diese Karte an, während das Spiel installiert wird oder während man im Auto bei den Eltern auf dem Rücksitz sieht, auf dem Rückweg vom Mediamarkt, ne, und jetzt sich schon mal anguckt, was passiert in dieser Spielwelt, was wartet auf uns. Wie gefällt dir das?
Also Karten sind grundsätzlich immer mega. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Karten immer gewesen. Ich habe es auch geliebt, als es noch häufiger so war, dass Karten in Romane abgedruckt wurden. Gerade Fantasy-Romane hatten ja früher auch gern, ich meine, das wird wahrscheinlich auch immer noch durchaus mal gemacht, aber früher war das ja doch manchmal so, dass man dann mal so ein besonders hochwertiges Buch hatte, was dann irgendwie vorne so quasi als erste Seite, erste Doppelseite noch so eine Karte von der Welt drin hatte. Und das hat immer, das hat viel mit mir gemacht. Und die Optik hier ist ja so eine klassische Overworld-Map im Grunde, wie auch noch aus irgendwie alten Rollenspielen man das kennt, was ja im Grunde eine Art Auswahlmenü ist, wo man dann auf der Overworld-Map rumlaufen kann, um dann in die einzelnen Bereiche oder Städte oder was auch immer es dann war, halt nochmal reinzuzoomen, um da dann drin zu spielen. Und das mochte ich immer gern. Also das, was du beschreibst mit dem Gedrängten, entsteht ja dadurch, dass man eigentlich einen realistischen Maßstab für die allgemeine Grafik der Karte hat. Also man hat eine Landschaft in einer allgemeinen, relativ realistischen, gezeichneten Grafik, so isometrisch von oben, bisschen dreidimensional. Und dann hat man halt zum Beispiel so Dinge wie so eine Mühle, hier bei Stonebridge oder Farmlands hat man dann so Bauernhäuser, die dann sehr, sehr stark gezoomt sind, sodass sie halt sehr groß wirken im Vergleich zum Rest. Und das ist ja so dieses Overworld-Map-Prinzip und das finde ich immer sehr charmant und stimmungsvoll.
Ist das eine Fantasy-Map, sage ich mal, eine Karte für eine Fantasy-Welt, die dich anspricht im Sinne von, okay, ich habe Lust, das zu erkunden und wenn ja, warum?
Also ich würde sie jetzt nicht, es gibt halt schon, also sie tritt gegen viele richtig, richtig gute Karten an und ich würde sie jetzt nicht einordnen in den Top 10 der besten Fantasy-Karten aller Zeiten, weil die Konkurrenz ist riesig.
Warum? Also weil das ist ja hochinteressant, warum? Also warum fällt das da jetzt schon durch?
Weil es schon auch immer noch irgendwie Spielereien gibt, glaube ich, mit denen man mich dann noch mehr abholt. Also gerade im Fantasy-Bereich kann man dann so viel machen, zum Beispiel noch Sachen im Meer zu zeigen, ne, wie man das kennt, auch von diesen, also in der Realität alten Karten, die auf vielen, vielen falschen Annahmen basiert haben und Legenden, dass man dann manchmal wirklich reale geografische Karten hatte, bei denen im Meer irgendwie so vage Tentakelmonster reingezeichnet wurden, weil man sich nicht ganz sicher war, was da ist, aber vielleicht ein Tentakelmonster. Und solche Karten mag ich immer unheimlich gern. Ich mag, wenn das auch bei Fantasy-Karten gemacht wird, dass man noch Dinge im Meer sieht, dass man noch so ein paar irgendwie schematische oder ja, so ein paar, ja, schematisch ist schon das richtige Wort, nochmal so ein paar Grafiken drin hat, die einem auch Infos vermitteln, zum Beispiel hier geht der Weg ab oder das ist eine Großstadt oder so. Also irgendwie noch so ein paar kleine grafische Elemente, die irgendwie noch Mehrwert bieten oder mein Gott, zum Beispiel, je nachdem natürlich, wie weit man rauszoomt, auch sowas wie ja, sowas wie irgendwie ein Äquator oder irgendwie Längen und Breitengrade. Das geht natürlich nur, wenn man wirklich weit rausgezoomt ist. Einfach irgendwie so ein bisschen mehr, dass man das Gefühl hat, man wird da sehr positiv überwältigt. Es ist so eine Konfettikanone der Informationen, sodass man sich da wirklich in den Details verlieren kann.
Ja, das ist wirklich interessant, wie du das beschreibst, weil ich kenne ja jetzt das Spiel und kann damit nochmal anders auf diese Karte schauen. Und tatsächlich stellt sich Folgendes heraus. Das Spiel ist grundsätzlich erstmal Dungeon Siege sehr geradlinig strukturiert. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, nach links und rechts in diesen Leveln auszuweichen. Man folgt mehr oder weniger einer großen Straße. Und diese Straße wird hier in dieser Map und damit auch dem Outline der Welt, wie die gestaltet ist, nachgezeichnet. Denn wenn wir das mal angucken, Geraldine, unten links sind die Farmlands, da beginnt das Spiel und unsere Reise führt uns wie in einem umgedrehten U um diese quasi um diesen Flussarm herum und die letzte Station ist das Castle Eb unten rechts. Das heißt, hier ist quasi wie so eine Art Parcours, wie eine Art Wandermarschroute, die wichtigen Stationen auf deinem Weg eingezeichnet und das macht in der Rückschau diese Karte für mich sehr viel charmanter als bevor ich das Spiel damals gespielt hatte, weil da teile ich auch deine Eindrücke. Es ist zu schematisch und zu einfach, um sich darin vielleicht fallen lassen zu können im Sinne von, wow, was sieht man denn da alles, so viele Details und meine Fantasie wird angeregt. In der Rückschau und jetzt mit dem Wissen über das Spiel selbst, merke ich, dass der eigentliche Charakter dieser Karte wie so eine wirklich eine Marschroute ist, dass du auch während des Spiels, wenn du jetzt zum Beispiel wenn du Stonebridge erreichst, auf die Karte schauen kannst und siehst, wie dein Fortschritt ist, wie so eine Art Fortschrittsbemessung und du auch so ein Gefühl dafür bekommst, wo bist du gerade in der Welt und weniger, was kann ich über die Welt lernen, dafür sind andere Seiten im Handbuch verantwortlich, sondern mehr so eine Orientierung, wo bin ich hier eigentlich gerade und wie weit ist es noch bis zum großen Ziel am Ende. Und in dem Sinne, finde ich, ist die Karte schon fast mehr, als man wollen sollte für so eine Marschroute, aber gleichzeitig ist sie auch zu wenig für so eine, wow, was für eine reichhaltige Welt mir hier präsentiert wird, Karte.
Ja, aber das kann ich total nachvollziehen, was du sagst, dass es im Grunde an Qualität gewinnt, wenn man weiß, wie die Lesrichtung ist, weil das ist ja auch wieder so Grafikpsychologie, ne? Das Auge muss wissen, wo es hinwandern soll, das Auge muss ein bisschen geführt werden, entweder durch riesige Hotspots oder zum Beispiel Gesichter oder eben durch irgendeine Lesrichtung, die einem sanft vorgegeben wird. Aber die hat man nicht, wenn man den Kontext nicht weiß. Wenn man den Kontext weiß und ich jetzt zum Beispiel auch weiß, wo mein Auge hinwandern soll, dann finde ich, habe ich in dem Moment auch schon mehr Spaß, sie anzugucken. Ansonsten hat man so ein bisschen das Gefühl von, ja, alle Grafiken und alle Bereiche sind halt visuell komplett gleichwertig. Deswegen kann man da nicht so gut so auf Schatzsuche gehen und sich kleine Details angucken, weil man so, ja, man kriegt halt so gleichwertige Illustrationen präsentiert und weiß nicht so recht, wo man anfangen soll mit dem Auge.
Ja, es ist auch auf eine Weise so eine Art Versprechen, was dann während des Spielens ausgegeben wird. Da erinnere ich mich auch noch sehr gut, wenn man dann im Spiel zum Beispiel erfährt, man ist jetzt gerade bei Stonebridge angekommen. Das ist so, ich sag mal, in der Lesart der Karte so am Ende des ersten Drittels und dort begegnet uns eine Person, die jetzt zum Beispiel, das denke ich mir jetzt aus, sagt, du musst ganz dringend zu Fortress Croth gehen, so eine Art Garnison. Dort sind Truppen, die können dir helfen mit dem, was du machen willst. Und dann guckst du auf die Karte in dem Handbuch und siehst, holy shit, da liegen noch 4-5 Areale dazwischen. Das ist noch richtig weit. Und das gibt einem automatisch so eine Art Gefühl für den Ort und Gefühl für die Spielwelt und auch ein Gefühl für Entfernung ironischerweise, obwohl die Karte ja so einfach gestaltet ist. Aber du bekommst einen Eindruck davon, wie weit jetzt in dem Fall diese Feste noch entfernt ist. Und das wiederum steigerte zu mir zumindest immer die Immersion, dieses Gefühl zu haben, ich kann auf der Karte sehen, wo ich hin muss, aber ich sehe auch, da liegt noch viel zwischen uns.
Ja, unbedingt. Also wenn man wirklich auch dieses Konzept vermittelt bekommt von, okay, du hast eine relativ lineare Route und du hast ein klares Ziel am Ende und das hast du so vor Augen, dann gewinnt es für mich auch wieder an Qualität. Aber das hätte man dann vielleicht, wir verrennen uns da sehr krass, glaube ich, gerade in Details, aber ich meine, dafür ist das manchmal da.
Gegenteil sage, ich finde, das ist ja genau der Sinn von so einem genauen Hingucken.
Ja, ich finde, dann hätte man das bei der Karte oder im Spiel, aber auch bei der Karte, hätte man das dann vielleicht irgendwie noch ein bisschen deutlicher machen müssen, dass man wirklich so das Gefühl hat, so ganz blöd gesagt, da hinten ist mein Zielfähnchen und der Weg dahin ist super weit und spannend und ich bin total gespannt, was zum Beispiel mich da hinten im Traveler Camp erwartet, weil das ist ja noch ganz schön weit.
Ja. Wenn wir von hier aus mal weiterblättern, kommt schon wieder was, was, finde ich, dieses Handbuch so besonders macht, und zwar so eine Zweiteilung, die wir schon angekündigt hatten im Inhaltsverzeichnis, und zwar, dass wir immer mal wieder in diesem Heftchen so nebeneinander haben von einmal Hinweisen, wie das Spiel funktioniert, jetzt zum Beispiel auf dieser Seite 4 und 5, wo wir sind, auf der Seite 5 eine Installationsanweisung, ne, legen Sie die CD ein, so starten Sie das, so sieht das Menü aus, und auf der linken Seite, auf Seite 4, also direkt im selben Blick gegenüberliegend, ein historischer Abriss über die Vergangenheit des Königreichs von Eb. Und dann steht da auch wirklich in drei dicken Absätzen, wie alt dieses Königreich schon so ist. So ein bisschen so Land und Leute, wer lebt hier eigentlich alles, was für Bevölkerungsgruppen gibt es, was geht mit denen so ab. Und dieses Nebeneinander finde ich nach wie vor faszinierend, weil du beides bekommst. Du bekommst auch durch das Handbuch durchgehend immer die Erklärung, wie funktioniert das Spiel, wie sind die Menüs aufgebaut, was siehst du hier eigentlich, wie funktioniert das, wo sind die Knöpfchen, aber oft auch begleitet dann auf fast jeder Seite von diesen Elementen, die sich aus der Lore heraus speisen und mehr über das Spiel erzählen. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit dieser Art von Handbuch aussehen, bei so Rollenspielkram, aber ich kenne nicht so viele Handbücher, die so stark dieses Nebeneinander haben, dass man das nicht trennt voneinander, Lore und Anleitung, sondern das fast immer nebeneinander ist.
Das stimmt. Ich habe mal, also ich habe einige vereinzelte Bücher gehabt, das waren keine für Rollenspiele oder so. Es waren für so Wirtschaftssimulationen, ist das zum Beispiel ab und zu mal gewesen, dass wirklich die Lore-Beschreibungen und die Erklärungen, was man im Spiel machen soll, sogar so ein bisschen Hand in Hand gegangen sind. Also, dass man dann zum Beispiel einen Tagebucheintrag hatte von dir gehört jetzt dieser Hof oder dieses Restaurant oder diese Fernsehfirma, was auch immer, Wirtschaftssimulationen damals so waren. Und dass man hat irgendwie ein Tagebuch von irgendwie dem Vater gehabt, von dem man das geerbt hat oder so. Und dann haben ein bisschen so diese Lore-Schnipsel, diese Tagebucheinträge, stringent dazu gepasst, was in dem Heft dann als nächstes erklärt wurde oder dass zum Beispiel dann da beschrieben wurde, ich würde dir empfehlen, mein Sohn, du gehst morgen als allererstes mal ins Dorf und machst das oder so, dass es dann wirklich noch stärker miteinander verwoben war. Aber so dieses Nebeneinander fällt mir auch kein Beispiel ein, nee.
Ich finde das halt so schön, es ist wirklich wie ein, man schlägt so ein Riesenbuch auf, so ein Almanach, in dem dann Dinge über die Spielwelt drin stehen, aber dann auch auf beiden Ebenen. Also je länger ich drüber nachdenke, desto toller finde ich es, dass man auf der Lore-Ebene eben mit jedem Seitenumblättern mehr über diese Welt erfährt und auch immer tiefer eintaucht in diese Welt und gleichzeitig ja auch tiefer eintaucht in die Bedienung des Spiels. Also wenn man dann durchblättert, diese 45 Seiten, kommt man ja immer tiefer in die Mechaniken. Am Anfang wird nur erklärt, na klar, ist ja auch logisch, wie installiert man das Spiel, wie startet man das, wie funktioniert der Editor, und ein paar Seiten weiter geht es dann da schon rum, welche Items sollte man ausrüsten, so erste Starter-Tipps und dann schließlich das Magiesystem, was sind da für Feinheiten im Spiel, und das wird begleitet eben auch von diesem Wissenszuwachs über die Spielwelt selbst, und dass das so Hand in Hand geht, wie gesagt, je länger ich mir das anschaue, also desto cooler finde ich das, ehrlich gesagt.
Da muss ich dich auch fragen, haben dich denn die Beschreibungen selber inhaltlich auch abgeholt? Also weil sie lesen sich ja schon so ein bisschen, ich spreche jetzt natürlich auch nicht aus der Perspektive, die man irgendwie damals im Jahr 2000 gehabt hätte. Man wird ja auch, man verliert ja auch seine Begeisterungsfähigkeit, man wird zynisch und alt und so weiter, ne? Aber es liest sich ja ein bisschen wie jeder beliebige Fantasy-Roman-Klappentext. So, es sind halt viele, es hat viele Expositionen und viele einfach halt neu erfundene Begriffe, mit denen man emotional erstmal nicht so viel verbindet. Man kennt das. Und ich glaube, Chris Traylor hat ja auch gesagt, dass er sich eigentlich dessen auch bewusst war, dass seine Story relativ generisch ist und dass er das auch bewusst so gemacht hat, weil er da eben auch wieder den Fokus mehr aufs Gameplay gelegt hat. Aber hat dich das damals abgeholt mit deiner frisch reingemachten Zahnspange mit 13?
Also ich finde, diese Texte sind tatsächlich, wie du auch sagst, sie sind recht einfach in ihrer Erzählung und die haben keine komplizierten Strukturen oder irgendwie seltsame Geschichten, die man noch nie gehört hat, was aber auch, finde ich, eine Stärke ist, weil du liest dir das durch und die Motive, die da drin stecken, die sind schon bekannt und total leicht zu verstehen. Es gibt irgendwie eine besondere Legion, die besonders viel Ruhm eingefahren hat durch die vergangenen Kriege. Es gibt das Königreich, es gibt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, da gibt es manchmal Spannungen, aber mehr oder weniger leben alle gut zusammen. Es gab irgendwann mal eine Bedrohung und dann war die weg und jetzt kommt sie irgendwann vielleicht mal wieder, laut einer Prophezeiung. Das sind alles total einfach verständliche Motive. Aber ich muss sagen, eigentlich ist das was total Tolles, weil man will ja kein Buch lesen, sondern ein Handbuch. Und was sie da einem so an die Hand geben, sind Informationen, die es so in der Spielwelt tatsächlich auch gar nicht gibt. Also wenn ich da über eine Krypta drüber laufe, dann weiß ich in der Spielwelt nicht, was es damit auf sich hat. Im Handbuch steht dann, okay, wo diese Krypta steht, war früher eines der größten Schlachtfelder in der Geschichte des Königreiches. Da wurden alle Leichen dann weggebracht und dann wurde auf dem Schlachtfeld die Krypta errichtet, um in der Krypta die Leichen zu beerdigen. Das sagt dir in der Spielwelt niemand. Das steht nur im Handbuch. Und aber mit so einfachen Worten erklärt, dass es so ein Gewinn ist. Also mit anderen Worten, das Lesen des Handbuchs ist nicht nur leicht, weil das die Texte so einfach gehalten sind, sondern es gibt dem auch so einen Mehrwert, den ich total genieße, um diese Welt noch so ein bisschen anzureichern. Also auch hier, ich finde das eigentlich ganz schön, aber ich verstehe auch, wenn man das sich durchliest und vielleicht das Spiel selbst jetzt noch nicht gespielt hat und denkt, naja, ist auch ein bisschen flach vielleicht.
Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich da zu hohe Ansprüche habe oder ob ich da jetzt einfach so ein bisschen fabuliere, was jetzt in meiner perfekten Handbuch-Utopie passieren würde. Ich glaube, ich finde es immer cool, wenn man noch ein bisschen mehr Kontext hat, was das für ein Text ist. Also ein bisschen mehr das Gefühl hat von zum Beispiel, das ist ein Tagebucheintrag oder zum Beispiel, das hier ist jetzt ein Schnipsel aus einem Geschichtsbuch tatsächlich in der Welt oder das ist jetzt hier geschrieben von Personen oder Charakter X. Dieser Kontext gibt mir immer noch ein bisschen Mehrwertigkeit, aber ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf rumreiten, weil generell einfach Lore in einem Handbuch zu haben, ist was sowieso dann einige Jahre später immer weniger und dann irgendwann gar nicht mehr gemacht wurde. Und deswegen ist das alleine ja schon was Wundervolles, dass man das da nochmal hat. Und dass das eben, wie du sagst, auch so ein bisschen zumindest zu dem passt, was man eben gerade auch inhaltlich liest. Also dass es, wie du sagst, ein bisschen immer tiefer reingeht dann.
Ja, und ich muss auch sagen, tatsächlich so oberflächlich, wenn man sich dann alles mal so durchliest, ist diese Lore von Dungeons Deeds eigentlich gar nicht. Da gibt es dann noch so ein paar ganz interessante Twists und Wendungen. Ich glaube einfach nur, das Spiel hat nie genug fasziniert, dass Leute da so wirklich das populär gemacht haben. Also, dass man dann wirklich wie in einem Skyrim oder so, keine Ahnung, dann mal reingetaucht ist und überlegt hat, okay, was passiert eigentlich alles in dieser Welt? Andererseits, auch das muss man natürlich Skyrim geben, das ist nochmal ein ganz anderer Level von Lore. Da kannst du ja schon bei hier Huberts unterm Sofa verschiedene Buchbände finden, die alle irgendwelche eigenen Erzählungen in sich nochmal tragen. Aber ich finde, man tut diesem Spiel Dungeons Siege auch ein bisschen unrecht, wenn man sagt, das ist flach in der Lore. Es präsentiert sie nur sehr, ich sag mal, einfach und übersichtlich. Aber da gibt es auch so ein paar Dinge, die auch im Handbuch zumindest schon mal angerissen werden, wo man sagt, typisch ist das nicht. Also da kommen wir dann nochmal drauf. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, da möchte ich das Spiel verteidigen.
Na, okay, ich bin bereit.
Ja, gut, dann klettern wir doch direkt hin tatsächlich und zwar auf Seite 9 ist das. Auf Seite 9 gibt es eine Handbuch-Doppelseite, die ich total interessant finde, vor allem wegen einer Sache. Also zum einen sieht man hier eine Auflistung von Survival-Tipps. Also dieses Handbuch macht noch mehr, als nur zu erklären, wie das Spiel funktioniert. Es gibt auch wirklich handfeste Tipps, die auch wirklich gut sind. Auch gerade, wenn man überlegt, in welcher Zeit man ist und wie eintrainiert damals vielleicht schon Action-Rollenspielmechaniken waren. Wie man das Spiel zu benutzen hat, da wird zum Beispiel daran erinnert, man kann das Spiel jederzeit pausieren und neue Befehle für die Figuren eingeben. Man kann sich zurückziehen, dann hören irgendwann die Gegner auf, einen zu verfolgen. Es gibt aber auf dieser Doppelseite auch eine Infobox über die Krux. Und diese Infobox ist wieder Teil der Lore sozusagen, des Lore-Teils dieses Handbuchs. Und diese Krux bekommen hier eine Hintergrundgeschichte, die ich total unüblich und faszinierend finde, denn es wird erzählt, dass diese Krux, diese Art Orks, eine eigene Kultur haben, eine eigene Religionsvorstellung, eine eigene Geschichte als Nation sozusagen und die aber vor allem instrumentalisiert werden vom Bösen, was auch immer das Böse sein soll, aber das sind oft einfach nur Handlanger, die manipuliert werden. Und daneben steht auch so eine Krug-Illustration, der trägt auch so eine Art so ein Höschen und hat noch so ein Band um den Oberkörper, also eine Art von Kleidung. Und das ist etwas, was ja durchaus untypisch ist für so Fantasy-Gegner-Völker, wo es eigentlich immer nur heißt, ja, das sind halt einmal die Bösen oder die waren mal gut und wurden dann böse durch irgendwas. Und hier aber wird ja offen gesagt, die Gegner, auf die wir die ganze Zeit reinschlagen, die haben eine eigene Zivilisation und eine eigene Kultur und sind im Grunde eigentlich nur manipuliert, das Böse zu tun. Und das, Geraldine, finde ich ja schon interessant.
Ja, das stimmt. Also hier wird ja auch beschrieben, es wird ja auch sogar einfach wortwörtlich gesagt, dass sie nicht, Zitat, inherently evil sind. Also sie sind nicht durch und durch böse. Aber was ich noch spannender finde, ist fast der Satz, in dem beschrieben wird, dass sie sich selbst als minderwertig betrachten gegenüber den Göttern der Welt, die ja ihr Schicksal bestimmen. Und dass sie sich da so ein bisschen selbst unterordnen in ihrer Rolle, weil sie sich selbst als minderwertig betrachten. Und das finde ich sehr tragisch und interessant. Mhm. Und frage mich, ob das irgendwo aufgegriffen wird im Spiel. Also ob das irgendwo so ein bisschen durchschimmert.
Boah, meines Wissens nicht, nee. Die kommen auch wirklich schon immer so angelaufen und machen auch so tierartige Geräusche. Auch wenn man sie dann tatsächlich beseitigt, umbringt, dann machen die auch wirklich so Gutturalgeräusche wie so Höhlenmenschen. Also denen wird auf den ersten Blick jegliche Form von Zivilisation oder was auch immer abgesprochen, aber das Handbuch eben gibt dann Aufschluss und das finde ich schon echt interessant. Mhm. Wie findest du den Illustrationsstil? Ihr habt diesen Krug schon beschrieben. Was hast du dazu für Gedanken?
Ich finde ihn eigentlich ganz schön. Ich meine, er hat diesen typischen Skizzenbuch-Stil so ein bisschen. Also gar nicht im Sinne von nicht groß ausgearbeitet. Es ist sehr detailliert ausgearbeitet, aber vielleicht weiß man, was ich meine, wenn ich sage, so Skizzenbuchstil. Es sieht irgendwie sehr aus wie mit so einem feinen Bleistift gezeichnet und dann eben aber in grün eingefärbt. Und ich mag so Skizzenbuch-Looks sehr, sehr gern, weil die geben mir auch immer so einen gewissen Pen-and-Paper-Vibe. Mhm. Deswegen, ich finde, das funktioniert für mich gut. Ich muss auch sagen, die Doppelseite 8, 9 war auch so eine der Seiten, die mir am besten gefallen haben oder die mir so am positivsten aufgefallen sind, weil ich sowohl die Illustration ganz charmant fand, als auch das Lore-Snippet, als auch die Survival-Tipps, weil das fand ich zum Beispiel auch cool. Und es ist jetzt nicht komplett einzigartig, aber es ist schon was Besonderes, tatsächlich inhaltliche Tipps zu dem Spiel zu haben, ja, und nicht einfach nur stringente 0-1-Aussagen, so ja, du musst halt das drücken, um das zu erreichen, sondern wirklich so ein bisschen strategische Tipps auch mit drin zu haben. Das fand ich sehr, sehr cool. Das ist auch eine meiner Lieblingsdoppelseiten gewesen.
Wie gefällt dir das denn überhaupt so, dass sich durch dieses Handbuch diese ganzen Illustrationen so durchziehen? Also die sind ja wirklich im Grunde, ich gehe auch gerade nochmal durch, auf jeder Seite ist irgendein Bild zu sehen. Man sieht einmal zum Beispiel den Opi, der da am Anfang des Spiels stirbt, wie er einen Eimer trägt. Man sieht aber auch so eine Art, ja, so eine Art Henker mit einer Riesenachse und einer Steinkugel in der Hand, der uns so ein bisschen krummig anguckt. Man sieht einen Katapult, irgendwelche Fluggestalten, die sich vom Himmel stürzen. Die sind da immer so eingestreut. Wie siehst du das? Auch gerade als Rollenspielfan?
Ich finde, die tragen halt genau wie die, so ein bisschen dieser haptische Hintergrund und der Rahmen und die Ornamente, fangen die so ein bisschen ab, was das Heft nicht darstellen konnte, nämlich Screenshots, was wir nämlich auf mehreren Seiten haben, zum Beispiel auch auf der Seite 8, aber auch hinten raus sind nochmal mehrere Screenshots oder zumindest Teile von Screenshots zu sehen. Und die sind dann unglücklicherweise eben auch in diesem kupferstichigen Grün gehalten und wirklich, also auch schon auf der Größe sehr, sehr schlecht zu erkennen. Ja. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das in A5 aussah.
Ja. Man muss sich vorbeugen, auf jeden Fall.
Das ist wirklich nur ein dunkler grüner Blob und dann stehen da noch so wichtige Sachen, manchmal auch in dem Screenshot drin.
Ja. Ja.
Also manche Sachen stehen außerhalb des Screenshots mit so Verbindungslinien, die dann zeigen, wo was irgendwie im Interface ist. Aber selbst das, also mir würde das nicht helfen gerade. Ich wäre sehr hilflos, wenn ich wirklich mich auf diesen Screenshot verlassen würde, um zu verstehen, wie mein Interface irgendwie belegt ist. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen verloren. Und dadurch, dass die Screenshots leider nicht gut funktionieren, da kann man halt auch nicht viel machen, denke ich, an der Stelle. Wenn das die Vorgaben sind, dass du die Größe hast und dass du monochrom druckst, dann konnte man da halt nicht viel mehr rausholen. Und dann finde ich gut, dass sie das mit den gezeichneten Illustrationen so ein bisschen abfangen.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, aber innerhalb des Handbuchs fällt so ein bisschen auch die Qualität der Illustration oder auch vielleicht sogar der Anordnung der Illustration, ich glaube, das ist es, ab. Also es wirkt wie so ein Schulprojekt am Ende, und das ist schon sehr böse, aber ich versuche nur die Worte zu finden, wie so ein Schulprojekt, wo eine Deadline plötzlich da war. Weil wenn wir jetzt mal zum Beispiel gucken auf Seite 36 zum Beispiel oder auch auf die letzte Seite des Handbuchs, da sind dann nochmal so Illustrationen so reingepackt. Also Seite 36, dieser Drache, da ist so ein Drache zu sehen, der schiebt sich so von der Seite rein und der Text bricht dann so an der Nase des Drachens um, aber das sieht irgendwie, das sieht nicht perfekt aus, es sieht so hingemodelt aus. Und auf der letzten Seite des Handbuchs, das, dieses epischen Handbuchs voller Lore und eben auch, wie steuere ich das Spiel, hinweisen, gibt es dann nochmal einen letzten Lore-Text, folgerichtig zum letzten Ort in dem Spiel, dieser Burg Eb, wo man dann hinkommt. Und dieser Text endet einfach nur auf jetzt keiner besonders dramatischen Note, endet halt dann einfach, erklärt, was das für eine Burg ist, und wird dann noch quasi formvollendet von einer Illustration, die so eine dieser Steampunk-Elemente zeigt, die ich vorhin angesprochen habe, nämlich so eine Art Bierfass auf Spinnenbein, wo zwei kleinere Bierfässer wie so MG-Projektile in irgendeine Richtung zeigen, und das war's. Also die dreht sich auch so zur Seite weg in Richtung der Credits, die auf der nächsten Seite dann zu sehen sind, wo das Handbuch dann auch endet, das wirkt irgendwie nicht mehr stimmig. Und ehrlich gesagt, das fällt mir erst heute mit den erwachsenen Augen auf. Als Teenager nicht, aber heute denke ich mir, in sich wirkt das wie so ein Qualitätsabfall.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt zwischendurch auf jeden Fall, auch wenn man so halt von oben nach unten durchblättert oder durchscrollt, gibt es auf jeden Fall auch Illustrationen, die tatsächlich nur eine Skizze sind. Also zum Beispiel auf Seite 28, das ist halt sehr, sehr unausgearbeitet. So ein random Abenteurer, der wirklich noch sehr roh, eine sehr rohe Skizze ist. Und man hat halt auch leider das Gefühl, aber das ist gar nicht unbedingt jetzt so ein Abfall, sondern das fällt mir eigentlich von Anfang an so ein bisschen negativ auf, dass viele der Illustrationen thematisch einfach relativ beliebig sind. Ich mag halt die Seiten am liebsten, wo das gut funktioniert, wo die sich entweder gut in die Form einfügen, wie dieser Gargoyle-artige, keine Ahnung, Flugdämon, das musst du mir jetzt sagen, auf Seite 7, der sich da so formmäßig sehr, sehr cool in den Text reinschmiegt, oder wenn es halt thematisch Sinn ergibt, wie bei den Krux, dass dann natürlich dann die Zeichnung vom Krux, von dem Krux da ist. Aber manche sind auch echt einfach nur so reingestempelt.
Ja, das ist irgendwie seltsam. Ich konnte übrigens nicht herausfinden, wer das Handbuch eigentlich gemacht hat. Das steht nirgendwo in den Credits explizit. Also kann mir auch vorstellen, dass das halt, ne, in der Zeit, in der wir uns da befinden, und 30 Leute haben das Spiel über 4 Jahre entwickelt, entweder haben da alle mal rangeschraubt oder es gab halt einen, der auch Illustrationen gemacht hat, der halt dann auch das Handbuch einfach mitgemacht hat. Aber es gibt jetzt niemanden, der explizit quasi nochmal genannt wird als, vielen Dank, ich habe maßgeblich das Handbuch gestaltet, unter anderem.
Ja. Ich muss auch gerade nochmal, ich will gar nicht gemein sein, weil wirklich, ich verstehe, dass das eine Herausforderung ist mit diesen Screenshots. Man hätte halt ansonsten nur noch versuchen können, die ganzseitig irgendwo mal zu präsentieren. Aber selbst das wäre mit den Farben einfach nicht so leicht gewesen. Aber ich habe wirklich noch 2 Lowlights, was die Screenshots angeht. Das ist einmal auf Seite 31 bei Kaufen und Verkaufen von Items.
Ja.
Es ist so ein ganz schlimmer, wirklich fast schwarzer Ausschnitt, auch winzig klein, also nicht mal ein Bruchteil dieser A5-Seite. Also das muss ja wirklich gefühlt Daumennagel groß gewesen sein. Schätzungsweise, wenn du sagst, das war A5, keine Ahnung, das ist nicht größer als 5 Zentimeter, oder? In der Höhe. Das ist ganz, ganz klein, ganz dunkel. Und hat nicht mal eine Bildunterschrift. Das heißt, ich erkenne nicht mal, was mir das sagen soll, und zeigt irgendwie so eine Art Item-Menü-Fragezeichen. Aber es hilft mir leider bei gar nichts.
Ja, und daneben übrigens, weiß ich nicht, ob das, also das ist jetzt wirklich Detailfummelei, aber ich muss es jetzt sagen, weil wir direkt auf der Seite sind. Daneben gibt es eine Zwischenüberschrift, nämlich namens To Browse a Shop's Wares. Also, ne, wie man bei einem Shop die Waren da durchsucht und durchschaut. Und der Apostroph zwischen P und S ist der falsche.
Ja, das stimmt.
Das ist ein Oxon und kein Apostroph. Ja. Und das ist auch lustig. Also das lasse ich mir auch nicht erklären mit dem Font, das einfach nur die falsche Taste gedrückt.
Das stimmt. Sowas macht mich auch wütend. Als Person, die einen Akzent im Namen trägt, verstehe ich da keinen Spaß.
Ja. Und du hattest noch einen Lowlight, oder? Hast du zwei? Ja.
Ja, und zwar auch ganz am Ende, also der letzte Screenshot quasi, den es zu sehen gibt, auf Seite 38.
Ja.
Beim Thema Multiplayer-Spiele.
Ah, ja.
Das ist auch, ich muss ein bisschen lachen, es ist fast schon charmant, es ist fast schon sympathisch, weil man sich denkt, ui, also, es ist schon sympathisch, wie absolut nicht hilfreich dieser vermeintliche Screenshot ist.
Das ist echt Quatsch. Also da sieht man einfach nur, um es kurz zu beschreiben, da geht es um den Multiplayer, den ich damals nie gespielt habe. Es gab so eine Art Multiplayer da drin, aber ich weiß auch nicht, wie gut der funktioniert hat letztendlich. Und dann sieht so eine Art Server-Auswahlliste, so könnte man das entziffern, wie so eine tabellarische Übersicht. Darunter so ein Chatfenster, wo man offenbar dann chatten kann mit Anwesenden und rechts noch so vielleicht... Ja, nochmal eine kleine Box mit weiteren Informationen, aber man erkennt es ja nicht. Also es ist ganz klein und das Einzige, Geraldine, was ich magisch finde an dem Screenshot ist, man sieht den Cursor der Person, die das gemacht hat. Und da denke ich mir natürlich direkt als Archäologe, aufregend, das ist natürlich wie eine Fotografie der Vergangenheit. Da hat jemand an genau dieser Stelle seinen Mauszeiger gehabt, aber mehr kann ich nicht rausziehen.
Das stimmt. Weil der auch das Hellste auf dem Bild ist, also den höchsten Kontrast hat, ist das alles, was man erkennt. Und es ist ja kein Mauszeiger, sondern irgendwie, ich weiß nicht,
ein
was Schwert, das da im Spiel ist.
Ein
Zauberstab?
Nee, ein Schwert.
Ein Schwert? Ja. Es sieht einfach aus so ein bisschen wie ein Haar auf der Linse. Es ist ganz schwierig. Aber da finde ich halt wirklich, ich meine das auch wirklich liebevoll, weil das ist fast schon sympathisch, weil da wirklich dann auch noch so ganz süß, da steht dann eine Bildunterschrift drunter und die sagt einfach nur, Multiplayer Staging Area.
Ja, geil.
Ah, ja, gut. Falls ich mich gefragt habe, ob ich im richtigen Menü bin, wenn ich mein Multiplayer-Spiel starten möchte, es muss ungefähr so aussehen nach gar nichts.
Ja, das ist ein bisschen komisch, da bin ich ganz bei dir. Ansonsten, vielleicht, das können wir auch noch sagen, was diese Hinweise angeht, wie man das Spiel jetzt benutzt und so. Also, ich finde, diese Texte, das Schöne war an diesen Hinweistexten, die waren alle in so angenehm kurzen Sätzen und also wenn man wirklich sich dafür interessiert, okay, wie war das denn nochmal mit Installation und so, das ist easy erklärt. Es gibt so eine Schnellübersicht von Tipps im Spiel, ich habe schon erzählt, Flucht antreten, Spiel pausieren. Ich finde als Service quasi, das Handbuch selbst erfüllt seinen Job. Also ich saß nicht davor und habe mir das durchgelesen und gedacht, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das klappt schon. Aber nur, was die Illustration angeht, ab der zweiten Hälfte des Heftchens ungefähr, fällt das für mich zumindest ab.
Ja, das stimmt. Inhaltlich, also auch wenn ich jetzt kein Experte in dem Gameplay bin, aber inhaltlich habe ich schon das Gefühl, dass man da gut abgeholt wird. Und das passt ja dann eben auch wieder dazu, dass man dann überall liest, dass der absolut größte Fokus war Zugänglichkeit, schnelles Reinstarten und dann ja eben auch direkt reinstarten in es ist schon alles verloren, weil wir halten uns nicht mit Vorgeplänkel auf. Es sollte wirklich so ein absolutes, ich spiele jetzt los, ich muss nicht viel verstehen, weil die Infos sind alle da. Es spielt sich sowieso sehr selbsterklärend und was mir fehlt, finde ich sehr übersichtlich im Heft und dann spiele ich halt drauf los. Also dafür funktioniert es halt schon sehr gut.
Ja. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt hier alles angesprochen, was auf meinem Zettel steht. Ist da bei dir noch was übrig, wo du sagst, da sollten wir noch mal den Blick hinwerfen in diesem Handbuch?
Nee, ich hätte es wirklich gern mal haptisch vor mir gehabt. Ja. Ich bin froh, dass du dich zumindest dran erinnern kannst, wie es sich angefühlt hat. Weißt du noch, wie es gerochen hat, Dom? Das ist ja bei so Büchern und Heften auch immer eine wichtige Frage.
Ich fürchte... Wie im Zimmer eines 13-Jährigen. Liegt an der Umgebung. Das kann ich dir nicht sagen, Geraldine. Also, das weiß ich nicht.
Gut, also es hatte nicht so einen schönen neues Buch oder altes Buch gerochen. Nee.
Aber ich weiß, die Haptik, wie gesagt, die ist noch total eingebrannt. Ich habe das immer noch im Gefühl. Aber der Geruch ausgerechnet, der ist nicht mehr präsent, muss ich gestehen. Nee, leider nicht.
Na gut, der war dann vielleicht doch sehr individuell auch.
Ja.
Je nachdem, wo man es gelagert hat.
Also mir ist so danach, die noch so eine zusammenfassende Abschlussfrage zu stellen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll die ist, aber es ist mir egal, ich frage trotzdem mal irgendwie in diese Richtung. Ich würde, glaube ich, gern einmal nochmal hören, das war ja jetzt quasi im Grunde eine so tiefste Beschäftigung mit Dungeons, wie du sie noch nie in deinem Leben vorher gehabt hast, jetzt in dem Fall im Handbuch. Was bleibt denn jetzt zurück so als Eindruck, nicht nur von dem Handbuch selbst, sondern auch vielleicht von dem Spiel, was du über dieses Handbuch jetzt kennenlernen durftest?
Also was für mich hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall deine Erzählung vom Kieferorthopäden tatsächlich. Weil ich finde, Ich finde so ein bisschen, wenn man darüber spricht mit Leuten, was ihr Kontext zu einem Spiel ist, also was so ihre Touchpoints waren, was waren so ihre ersten Berührungspunkte mit einem Spiel oder was waren ihre zweiten, dritten, sonstigen oder generell analogen Berührungspunkte zu einem Spiel, dann habe ich immer sehr viel mehr Vorstellung und Verbindung selber auch zu einem Spiel, was ich vielleicht nicht gespielt habe. Und ich kann mir jetzt halt haptisch tatsächlich, und das ist ja das Schöne auch an so Heften, sehr gut vorstellen, zum einen, wie du es damals in der GameStar im Wartezimmer vom KFO gefunden hast. Und dann, wie du hoffentlich kurze Zeit später es in deinen Händen halten durftest und aufgeregt dieses kleine, haptisch nicht ganz so angenehme, aber doch durchaus liebevoll aufbereitete Heft durchgeblättert hast. Hoffentlich mit gut eingestellter Zahnspange, wenig Zahnschmerzen und eine tolle Zeit hattest. Weil der Kontext, der gibt mir gerade mehr, glaube ich, als das Spiel mir selber heute vielleicht noch geben könnte.
Würdest du es denn, ohne Hintergedanken von Podcast, keine Sorge, ist eine rein rein private Frage, also reizt dich denn dieses Spiel mal selbst zu spielen?
Ja, schon. Ich sag mal, mich reizt immer jedes Spiel, wo Leute mir begeistert von erzählen. Und das kann man dir nicht vorwerfen. Du hast sehr begeistert und liebevoll davon erzählt. Und ich habe ja nun auch in meinen vergangenen Formaten, die ich gepodcastet habe, auch viel, viel, viel Spiele gehört von Leuten, die da unfassbar viel Herzblut für hatten. Und ich habe danach immer irgendwie großes Interesse daran gehabt. Einfach nur, weil ich sehr, ich lasse mich sehr gern anstecken von Begeisterung. Aber jetzt rein isoliert von: ich mag dich und ich schätze deine Meinung und ich fand es voll schön zu hören, warum das Spiel so einen Platz in deinem Herzen hat, muss ich sagen, da ist vielleicht die Liste noch relativ lang an Spielen, die ich gern spielen würde, bevor Dungeon Siege kommt. Nimmst du mir das übel oder habe ich das sehr schön formuliert, sodass du mit einem guten Gefühl schlafen gehen kannst
also,
heute?
Möchtest du die ehrliche Antwort oder möchtest du die... Nehme ich natürlich nicht übel. Ich finde es schön, dass ich hier, also ich kann es super nachvollziehen, wie du hier rausgehst, mit welchem Fazit. Und ich finde es einfach schön, dass ich hier nochmal die Gelegenheit bekommen habe, Dungeon Siege auf eine Weise zu beleuchten, wo vielleicht auch die Leute da draußen was davon hatten, wenn sie das Spiel selbst nicht so tief in ihrem Herzen tragen wie ich. Ich finde das hochinteressant und konnte auch ganz viel in Erinnerungen schwelgen, als ich mich hier drauf vorbereitet habe. Und vielleicht auch schon einen Schritt weitergehen zu diesem Format jetzt. Ich muss sagen, ich finde das richtig schön, diese Idee mit dem Handbuch. Ich bin natürlich gespannt und wir sind gespannt, was ihr da draußen sagen werdet. Also Feedback rein in den Discord oder an post@okcool.space. Aber ich persönlich, ich finde das ganz toll, dass wir jetzt womöglich einem Medium, wie gesagt, ein Format widmen, das eigentlich immer vergessen wird und selten so wirklich richtig besprochen wurde. Ich glaube, da steckt ganz viel drin. Dungeon Siege war jetzt so ein fürs Herz Auftakt, aber ich glaube, es wird auch nochmal hochinteressant, wenn wir zu den Promis der Spielegeschichte kommen. Aber ich bin da sehr happy mit. Ich mag das.
Ich habe sehr, sehr Lust darauf. Ich habe sehr, sehr große Schön. Lust darauf. Ich finde, also ich glaube, dass wir da sehr vieles finden werden. An Highlights, an Lowlights vielleicht auch. Ja. Vielleicht finden wir auch mal was irgendwie besonderer Ausschlag nach unten war. Wir finden bestimmt ganz viele tolle Themen von Handbüchern, die was Besonderes gemacht haben. Ich sag nur Kopierschutzmethoden und so weiter. Ich glaube, da werden wir ganz viel finden und ich finde es einen sehr schönen Auftakt und ich glaube, die Leute da draußen werden mich so auslachen, wie diplomatisch ich klinge, wann immer du mich fragst, ob ich Dungeon Siege jetzt auch cool finde.
Sehr gut.
Ich glaube, sie werden mich so auslachen. Ich will aber wirklich sagen, ne, ich bin manchmal großer Fan davon, weil es gibt so viele Spiele auf der Welt und ich weiß, ich kann und möchte auch gar nicht alle Spiele auf der Welt spielen. Das gibt man irgendwann auf, den Traum. Und ich erlebe total gern auch mal Spiele durch jemand anderen, ohne dass ich sie spielen muss. Ich mag das unfassbar gern. Genau deswegen podcaste ich auch gern über Spiele, die ich selber nicht gespielt habe. Also natürlich podcaste ich total gern über Spiele, wo ich selber Expertin bin oder die ich selber total mag. Aber genau deswegen ist das eben nicht alles, was ich gerne mache, sondern ich podcaste unfassbar gern über Spiele, die ich nicht kenne und lass mir total gern erzählen, was daran cool ist oder die Hefte zeigen und stell mir dann vor, wie du da durchgeblättert hast.
Schön. Guck mal, das ist doch ein Bild, mit dem wir hier rausgehen können. Da haben wir uns alle nochmal vor Augen geführt, wie ich da mit 13 Jahren in so einem Heftchen rumblättere, um Gottes Willen. Ja, also das können wir festhalten. Es hat viel Spaß gemacht, Geraldine. Vielen Dank für deine Zeit und die Beobachtung und die ganzen Gedanken, die du hier verbalisiert hast. Und euch da draußen natürlich auch ein Dankeschön für eure Zeit. Und wie gesagt, lasst unbedingt und gerne Feedback da. Wir lesen uns das alles durch, wir berücksichtigen das auch. Und dann gucken wir, wie es hier weitergeht. Finde ich ganz aufregend alles. Und ich möchte Danke sagen an alle und jene. Und habe das Gefühl, dass sich hier abschließend ein Kreis geschlossen hat zum Kieferorthopäden-Wartezimmer. Und heute, toll, schönes Gefühl, damit gehen wir raus.
Ja, und erzählt bitte von euren Ideen, was ihr glaubt, welches Dino-Spiel ich damals gespielt habe beim KFO.
Sehr gut. Tschüss.
Tschüss.